Die letzte Folge des Jahres. Und wie es die Tradition verlangt, sprechen wir über die besten Spiele des Jahres. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer fantastischen, zu einer sagenumwobenen Folge des Game Talks. Warum? Warum? Der gute hallo. Andreas ist da. Hallo Andreas.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Ich freue mich sehr. Und auch noch mit hier am Tisch das Grundwasser des Brunnens, das sich Game Talk nennt. Hallo Gregor.
Ja, was kann man sagen? Greg, Bam, Damn. Mhm. Waren wir da schon mal?
Ja, ich warte immer, wie schnell das Cringe-Meter hochsteigt. Also Spitzenreiter ist immer die Kombi Gregor Wirt, finde ich. Aber wir beide machen das auch sehr gut.
Ja, ja, wir können einfach 25 Jahre alte Wrestling-Referenzen da reinwerfen. Ich freue mich immer, natürlich beim Game Talk dabei zu sein. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Urlaub. Das heißt, ich kann mich jetzt entspannt hinsetzen.
Gregor, warum sitzt du noch hier?
Weil ich gesagt habe, ich habe Bock, noch mal zu quatschen, kurz vorher. Das ist ganz angenehm, weil man den ganzen Tag vorher nicht arbeiten muss. Sondern einfach nur, oh, ich setze mich gechillt hin und quatsche ein bisschen über den Spiegel. Alles nice.
Ich mag den Vibe, den du mitbringst. Wie geht's euch?
Gut, sehr schön.
Ja, durchatmen konnte ich ein bisschen die letzten Tage. Das war ganz nice.
Das ist die letzte Woche des Jahres, wo noch so richtig Arbeit ansteht. Mhm. Die letzten Sachen werden erledigt, die Ablage wird gemacht. Das ist die letzte Folge des Game Talks in diesem Jahr. Ihr kommt aus komplett zwei unterschiedlichen Gaming-Backgrounds. Dein Spielejahr sah ganz anders aus als deins. Gregor, deine Ausführungen haben wir hier und da schon mal gehört. Mhm. Andreas, so in ein paar Sätzen zusammengefasst, wie ist so für dich dieses Spielejahr an dir vorbeigegangen? Du hast hier und da mal natürlich auch in dieser Sendung mitbekommen, dass es sehr viel Tumult gab, sehr viele unfassbar gute Spiele, links und rechts gab's Headlines. Du bist jemand, der nicht alles immer direkt zum Start spielt, bekommst aber ziemlich viel links und rechts mit. Wie war das aus deiner Perspektive?
Ihr habt's ja oft schon beschrieben, eigentlich schon im ersten Quartal, oh, könnte das geilste Gaming-Jahr aller Zeiten werden. Und zumindest ist es wahrscheinlich in den Top 5 aller Gaming-Jahre, was die Release-Dichte einfach betrifft. Und ich glaube, so in den Vorjahren, gerade in Corona-Zeit, wo man auch nicht viel draußen machen konnte, konnte ich auch viel echt nachholen und man hatte mehr so dieses, naja, wir müssen eh alle zu Hause bleiben. Und da habe ich richtig viel gezockt und hatte auch das Gefühl, ich habe immer so die Top-Spiele des vorherigen Jahres jetzt nachgeholt, auf die ich Bock hatte. Aber dieses Jahr habe ich irgendwann mich komplett davon verabschiedet und habe gesagt, alles klar, es ist zu viel. Mhm. Es sind auch zu sehr Spiele, die wirklich richtig viel Aufmerksamkeit fordern. Und ich habe mich dann immer wieder dabei erwischt, dass ich so dachte, okay, jetzt müsste ich mal eigentlich einen dieser großen Brecher, müsste, ist auch schon wieder Quatsch, aber jetzt könnte ich eigentlich mal einen dieser großen Brecher aus dem Jahr 2023 mir vornehmen und dachte dann so, ach nee, und hab lieber mit mir mal so ein Assassin's Creed genommen, wo ich wusste, es sind 30 Stunden, dann ist es durch, mal so ein kleineres Game hier und da und hab irgendwie nichts von den richtig großen Sachen dieses Jahr gespielt, die so in die dreistellige Stundenanzahl gehen.
Ich finde es tatsächlich ganz schön, dass du auch wieder eine Liste mitgebracht hast. Ich habe euch im Vorfeld gefragt, ob ihr mir den ein oder anderen Titel nennt, der euch in diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und ich liebe deine Liste, weil sie ist so komplett all over the place.
Ja.
So von vor zwei Jahren Spiele sind mit dabei. Verhältnismäßig aktuelle Assassin's Creed Mirage sehe ich hier.
Oh. Ja.
Da braucht es, und das merkst du selber, auf jeden Fall noch das ein oder andere Statement.
Ja.
Und ein paar Spiele, die in Zukunft erscheinen, 2024, wo du auch schon das ein oder andere Auge drauf geworfen hast, werden wir auch besprechen. Ich würde vorschlagen, lass uns direkt mal reingehen und mal ein paar Spiele besprechen, die uns in diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben sind. Andreas, lass uns direkt mit dir auch weitermachen, und zwar mit Weird West. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du, Gregor, das gespielt hast. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Titel ist auf meiner Liste, der ganz oben steht. Da habe ich wirklich Lust drauf, bin aber noch nicht dazu gekommen. Wow.
Kurz, ganz oben steht er bei mir jetzt nicht, weil ich durcheinander bekomme mit den 500 anderen West.
Evil West gab's auch.
Evil West hätte ich zum Beispiel Bock gehabt im letzten Jahr. Weird West war auch im Game Pass, das war so ein bisschen strategisch aufgebaut, ne?
War in PS Plus Essential auf jeden Fall auch drin.
Game Pass auch, ja.
Game Pass auch. Und genau, das ist auch so für mich so eine Verwirrung gewesen. Moment mal, ist das jetzt nochmal was anderes? Ist aber ganz klares Agenda-Setting von mir, denn den Titel möchte ich euch hier wirklich ans Herz legen, weil es ein tolles Game ist, was so verschiedene Genres miteinander verbindet. Es ist einerseits so ein Twin-Stick-Shooter, wie man das so schön nennt. Du guckst die ganze Zeit in der Top-Down-Perspektive, Du hast aber auch so RPG-Elemente und das, was es so ein bisschen eigenständig macht, ist, dass du einen Mix hast aus einem Western-Setting, wie man das vielleicht auch vom Look her von einem Desperados oder so kennt, und verbindest das aber mit so Fantasy-Elementen wie Werwölfen, Magie und auch so anderen übernatürlichen menschenaussaugenden Wesen. Und das Ganze klingt eigentlich auch wie so ein Mashup, was vielleicht mal, ja, was es irgendwie gefühlt auch schon häufiger gab, aber wenn man dann auf die Spiele guckt, nee, so oft gab es das eigentlich nicht. Recht frisches Setting. Und du hast insgesamt 5 Mini-Kampagnen, die aneinandergereiht sind, die alle in derselben Welt spielen und die auch aufeinander aufbauen und in so eine größere Rahmenhandlung eingebettet sind. Und die Charaktere wechseln halt von einer Kopfgeldjägerin zu einem Schweinemenschen, der verflucht wurde. Also da wird sehr, sehr viel, ja, da sehen wir es schon, da verwandeln sich Wesen in Monster, da sehen wir den Schweinemenschen. Und das macht das zu einem echt unique Spielerlebnis, weil du eben diesen Mix hast aus einerseits diesen Fantasy-Elementen und Wildwest-Ballerei und gleichzeitig aber auch alles ja, mit so einem RPG-System auch noch aufgewertet bekommst. Und man ist irgendwie in so 30, 40 Stunden beschäftigt. Ja, und das Coole ist auch, du kannst immer, wenn du dann eine Kampagne abgeschlossen hast, bleiben die Helden eben auf der Weltkarte. Das heißt, du kannst die wieder rekrutieren für als Begleiter, wenn du einen anderen Charakter spielst. Und die interagieren dann auch miteinander. Das Ganze ist jetzt nicht klassisch vertont, sondern es gibt so einen Erzähler, eine Erzählstimme, die eben alle wichtigen Story Elemente zusammenfasst und ist irgendwie ein richtig cooles Spielerlebnis. Was hinten raus dann so ein bisschen langsam geht der Idee so ein bisschen der Saft aus. Also man darf nicht den Fehler machen, den habe ich so ein bisschen gemacht. In der ersten Story hast du komplett die Welt schon zugänglich. Und man ist sehr geneigt, weil es super Bock macht, mit diesem Charakter noch weiter in die Welt rauszugehen. Aber macht das nicht, wechselt ruhig dann in die anderen Charaktere und teilt euch das so ein bisschen ein, damit ihr im 4. und 5. Charakter A nicht schon alles gesehen habt an der Welt oder vielleicht auch schon Leute gekillt habt, die ihr nicht hättet killen müssen, und euch die Spielerfahrung so ein bisschen einteilt.
Das ist auch so ein Titel, der so ein bisschen in deinen Geschmack auch einzahlt. Ich erinnere mich, dass du auch Wasteland super gerne gespielt hast.
Das wäre der zweite Vergleich gewesen. Vom Look her und wie man sich über die Weltkarte bewegt, das ist wie Wasteland. Nur Wasteland hat ja so einen schrägen Humor, da schießt du auch mal mit einem gefrorenen Frettchenwerfer oder so. Das ist hier nicht, das ist schon auch, ja, ernst auf eine Art. Und es hat auch echt so eine übergeordnete Story, die eben so über diesem, dass du auch als Spieler ja in unterschiedlichen Charakteren bist, also das wird auch in der Story aufgegriffen. Das hat auch schon noch einen tieferen Sinn. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat, für Stealth ist auch, ne, du musst also gar nicht immer ballern und reingehen, ist auch vom Schwierigkeitsgrad schon ganz cool. Also wenn so 3, 4 Leute auf dich zu rennen, dann hast du schon ein Problem auch mit denen. Was ein bisschen nervt, ist das Looten, weil dir am Anfang schon irgendwie suggeriert wird, okay, alles hat einen Wert und du nimmst erstmal alles mit. Inventarplätze sind aber sehr begrenzt. Nicht so begrenzt wie in anderen Spielen, die wir beide kennen. Das führt aber schon dazu, dass du echt irgendwann auch an einen Punkt kommst, wo du oft Sachen nicht mehr tragen kannst, dann hast du irgendwie so 2 Leute, die du immer rekrutieren kannst, denen schiebst du dann die Items hin und her, dann hast du noch ein Pferd und jedes Mal, wenn du den Charakter wechselst, musst du erstmal wieder an die Items aus dem vorherigen Campaign kommen. Ja. Das geht schon, du hast dann auch einen Banktresor, da kannst du ran und sobald du den Charakter rekrutierst, hast du auch das Pferd und dann sind alle Sachen da. Das ist so ein bisschen nervig, aber ich würde ad hoc auch nicht sagen können, wie man das hätte beheben können, außer mit mehr Inventarplätzen. Ja.
Letzte Sache noch dazu, weil wir eine große Liste haben. Ich erinnere mich, oder ich meine mich zu erinnern, dass der Chefentwickler von Arkane kommt. Das sind die Leute, die Dishonored unter anderem gemacht haben, die für dieses Subgenre Immersive Sim bekannt sind. Das bedeutet, kurz zusammengefasst, dass du verschiedene Herangehensweisen für eine bestimmte Lösung, die ihr quasi kreieren kannst. Und findest du solche Elemente auch in diesem Spiel oder ist es mehr so straight RPG?
Nee, definitiv. Du hast verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Du hast auch so Sachen wie, also du kannst dich immer entscheiden, will ich irgendwie diesen Charakter überhaupt killen? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Es ist auch insofern ein bisschen random generiert oder prozedural generiert, dass nicht immer alle Orte an der gleichen Ecke sind. Also es wird auch, ne, wenn du dann einmal die Weltkarte hast, dann ist die fest, mhm. aber die kann bei dir im Run ganz anders aussehen als bei mir. Und diese immersiven Sachen hast du auf jeden Fall, dass du auch hin und wieder mal eine Entscheidung treffen musst, aber es ist nicht überbordend. Also okay. im Wesentlichen hast du schon eine gestreamlinete Erfahrung mit hier und da so ein paar Abzweigungen.
Cool. Gregor sagt, macht das irgendwas mit dir? Findest du das interessant? Weird West?
Zu einem Teil schon. Also ich spiele ja auch ganz gerne ab und zu mal solche Spiele. Ist jetzt so wegen dem großen Überangebot. Ich musste fast schon eher bei dem Gameplay so denken, ach, da war ein vergleichbarer Titel, den ich dieses Jahr ein bisschen verpasst habe. Ich weiß nicht, ob ihr was von Miasma Chronicles mal gehört habt. Es kam, glaube ich, Mitte des Jahres, das hatte ich im letzten Jahr auf der Gamescom mal anspielen können. Und das war ein bisschen mehr Taktik-RPG als jetzt so mehr RPG, wie es jetzt hier in dieser Richtung ist. Also so strategiemäßig dann so, hat mit so einer gewissen Endzeit und Paralleldimension und so zu tun. Das hat eigentlich ein ganz nettes Setting. Das war irgendwie so ein Titel, der Mitte des Jahres gekommen ist und wieder verschwunden ist. Und ich hatte mir eigentlich so einen Notizzettel dran gemacht. Da musste ich gerade jetzt zum Beispiel daran denken, als ich das gesehen habe.
Ja, also manchmal ist ja so, dass es gibt ja so Leute, die sich die Game Pass Sachen oder die PS Plus Essential Sachen immer so sichern und dann nicht mehr reingucken. Und ich habe mich dann echt in das geflüchtet, weil ich so wusste, okay, das ist in 30 Stunden, ist beherrschbar, es hat irgendwie einen Look, der unique ist, der einzigartig ist und hat echt in meine Erwartungen übertroffen.
Sehr gut. Ach schön, das freut mich, weil das mir wieder einen Grund gibt, mir diese Geschichte anzuschauen.
Ja, guter Hinweis, wir wollen jetzt mal gucken, was im Epic Store for free ist. Die Destiny 2 Legacy Collection kann man sich holen.
Okay,
gerade.
Gut.
Wir wollen irgendwie doch alle zwei Tage jetzt bis Ende des Jahres neue Spiele im Epic Store packen. Irgendwie sowas wohl wieder.
Gregor, machen wir mit dir weiter. Ja. Nur weil du meintest, dass Weird West vielleicht dich nicht komplett hypt, heißt das nicht, dass du gar nichts von weirden Erlebnissen hältst. Ich sehe hier Mario Wonder ganz oben auf deiner Liste.
Siehst du das? Ja, unter anderem ganz oben auf meiner Liste. Also du hattest ja gefragt, was sind so die Titel, die für dich so die ganz großen Highlights gewesen sind. Ich meine, wir haben schon immer wieder mal drüber gesprochen, gerade auch über Mario Wonder sowieso hier ausführlich. Wir, Elias, zusammen mit Wirt und mit Fabian haben noch den Jahresabschluss-Podcast gemacht bekommen. Die erste Folge übrigens diesen Donnerstag, dann schon mal und da ausführlich drüber gesprochen. Ich liebe 2D Mario oder 2,5D Mario, sehr einfallsreich im Leveldesign mit den Wunderblumen hier. Ich habe mich gefreut, nach der langen Zeit mal wieder dieses klassische Kindheits- und Jugenderlebnis, sagen wir mal, zu haben, wo ich aber merke, dass als alterner Gregor einerseits die Reflexe gehen noch bei so einem Spiel. Ich glaube, das kriege ich nie komplett raus, dass ich diese Spiele schlecht spielen kann. Aber es ist ein vergleichsweise kurzes und knackiges Erlebnis. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so in der Form ist, okay, ich spiele zwei Nachmittage und dann ist gut. Aber so ist es letzten Endes gekommen. Ne? Und wenn es mehr Langfristigkeit gehabt hätte. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal von vorne anfange oder vielleicht da gucke, hey, habe ich da eventuell irgendwie noch so ein Purple Coin oder was hat man da eingesammelt? Ich weiß gar nicht mehr.
Doch, die Purple Coins.
Waren's Purple Coins.
Drei pro Level.
Ich krieg bei den Farben, komme ich dann auch wieder durcheinander, mit welchem Mario auch immer. Will aber trotzdem sagen, hey, dass du endlich mal wieder sowas auch quasi als Überraschung von Nintendo aus dem Ärmel geschüttelt bekommst, weil die hatten ja auch erst ein paar Monate vorher davon erfahren. Irgendwo bei der Nintendo Direct. Übrigens, ein neues 2D Mario kommt und ein Mario RPG noch mal dazu. Ein paar Monaten, freut euch drauf. Ne? Und dementsprechend, wenn ich über meine ganz großen Highlights hier spreche, dann werden es wahrscheinlich auch bei dem starken Spielejahr 2023, auch wenn ich ein bisschen schrägere Spiele sonst spiele, gerne auch eher die ganz großen Highlights sein, die bei mir auch gezündet haben.
Andreas, ich weiß, dass du dir ab und zu mal Mario ausleihst. Ja. Das beschränkt sich aber primär auf die 3D-Marios, oder?
Heißt das jetzt, du möchtest es erstmal wieder zurückhaben, wie ist denn Mario, oder?
Ich glaube, ich habe sie schon zurückbekommen.
Okay. Fragt er. Ja, genau. Ja, also ich schätze eure Meinung ja immer sehr. Ich finde das schon immer krass, dass ihr so diese Mario-Games immer so in den Himmel lobt. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, einfach weil wir das beim Kongstar Stream and Play Event hatten und ich da involviert war und wir das als Finalspiel auch genommen haben. Und war das schon irgendwie ganz cool und cute und diese ganzen Mechaniken, hab dann selber auch ein bisschen reingespielt. Und das ist schon immer ganz nett, aber gerade in so einem Spielejahr ist es für mich was, wenn ich jetzt nicht so ein Hardcore-Mario-Fan bin, sowas zieht vorbei. Mhm. Das geht dann unter und da würde ich jetzt auch nicht, ne? Bei Nintendo ist immer für mich das Problem deren Preispolitik, dass du halt ja nie auch sagen kannst, alles klar, im Vierteljahr ist es im Sale, dann hole ich es mir mal, um für sich selber auch zu rechtfertigen. Gar nicht zu sagen, oh, ich will, kann den Vollpreis nicht sein, sondern für sich vielleicht zu sagen, naja, das sind so ein netter Sonntagnachmittag oder zwei. Okay, jetzt ist es für 40 im Angebot. jetzt hole ich es ja mal. Aber bei Nintendo ist es ja immer eine Headline überall, wenn Breath of the Wild mal für 40 Euro im Angebot ist. Und das macht es für mich dann immer schwer, wenn ich nicht so dedicated bin, nicht so wirklich auf die Marke Mario eingeschworen bin, dann zu sagen, ja, jawohl, hier ist der nächste Vollpreistitel, den ich mir hole. Dafür bin ich nicht drin genug. Was mich in dem Ofen hervorlocken würde, wäre dann wirklich so ein Odyssey 2 definitiv. Und weirderweise, das RPG finde ich irgendwie auch ein bisschen spannend, weil es mal so was ganz anderes ist.
Das würde mich aber tatsächlich interessieren, was macht so für dich den Unterschied beziehungsweise den Reiz aus bei so einem 3D-Mario wie beispielsweise Odyssey?
Ja, also mir fehlt schon ein bisschen die Nostalgie-Komponente, einfach was 2D-Abenteuer betrifft. Und das erste Mario, was mich wirklich richtig in der Kindheit erwischt hat, war halt Mario 64.
Ah ja.
Und dadurch bin ich immer schon ein bisschen mehr auf 3D gewesen. Klar gab es auch mal ein Gameboy-Spiel, was ich irgendwie hatte, aber da war ich noch so jung, wenn du dann irgendwann in einem Level nicht weitergekommen bist, dann war es das halt so. Und dann war das nie so, dass ich sage, boah, wann kommt der nächste Super Mario Land raus? Und die 3D-Marios, die haben schon immer irgendwie so einen Stein im Brett. Und das ist mehr irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, da haben sie auch coole Ideen und das ist mehr so eine Gameplay-Erfahrung, die vergleichbar ist mit anderen Spielen, die ich habe.
Kannst du tatsächlich, also ich glaube, auch wenn du natürlich in dem Fall nochmal Nostalgie für das Erkundungs-Mario von Mario 64 oder da hast, aber allein die Komponente, sie fühlen sich ja mehr wie Action-Adventures an, ne? Ja. Ich würde persönlich auch sagen, also für mich steht ein Odyssey aktuell höher im Kurs als jetzt so ein Mario Wonder insgesamt, weil es einfach so ein expansiveres, größeres Erlebnis ist, wo du tatsächlich auch erkunden kannst. Und mir geht's da auch, selbst wenn man nicht Mario-affin ist, so eine geniale Mechanik wie mit Cappy bei Super Mario Odyssey, die dann auch nochmal dich diese Welten ganz anders erkunden und aufnehmen lässt, das kannst du über Monate hinweg spielen. Da musst du nicht nostalgisch damit aufgewachsen sein. Da kannst du ein besseres Argument machen dafür, zum Beispiel den Vollpreis auszugeben, der bei Nintendo immer noch meistens geringer ist als bei den anderen Konsolen. Wobei, wenn sie lange Spiele machen, nehmen sie trotzdem mal den 10er extra, wie bei Tears of the Kingdom.
Ja, stimmt.
70 war da die unverbindliche.
Ja, tatsächlich. Ja,
verglichen mit den 60. Ich meine, gerade wenn du Mario Wonder oder auch Mario RPG nimmst, das sind zwei Sachen, die kannst du wirklich an zwei Nachmittagen durchspielen. Die haben so eine Durchschnittsspieldauer in Richtung 10, 12 Stunden oder alles. Ne? Da musst du dir trotzdem überlegen, ist dir das 60 Euro wert oder nicht?
Exakt.
Ne? Und ich bin so vorbelastet für mich schon, aber ich bin auch sehr vorbelastet eben.
Ja. Das ist gerade bei Mario Wonder eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Da kann man verschiedene Gesichtspunkte mit einbeziehen. Natürlich ist eine Länge oder eine Spiellänge entscheidend für Menschen da draußen. Auf der anderen Seite gibt es viele andere Aspekte, die auch eine kürzere Spielzeit definitiv verargumentieren. Nächstes Jahr wird generell ziemlich spannend, so, was Nintendo angeht, wenn wir den Berichten und generell die ganzen Meldung Glauben schenken dürfen, wird nächstes Jahr eine neue Konsole erscheinen und viele behaupten, dass da auch ein neues 3D-Mario gleich mit einhergeht. Ist das interessant für dich, klar. Andrea? Ist das auch wirklich, du bist derjenige, der bodenständig ist, auf Augenhöhe mit den Leuten da draußen. Wir sind komplett abgehoben, wir sind komplett detached. Holt sich so ein Andreas Links zum Day One eine neue Nintendo-Konsole mit einem 3D-Mario?
Natürlich nicht Day One. Ihr kennt mich da draußen, ich bin nicht ein Day One, Andreas. Nee, das vielleicht nicht, aber
Day One-ish?
Day One-ish. Es wäre auf jeden Fall interessant, weil ich schon jetzt auch noch die Original-Switch habe von 2017 oder wann das war. Das heißt, ich habe nicht zwischendurch auf OLED oder so abgegradet. Und ich würde mir schon noch mal eine Switch 2 holen. Das ist für mich schon das Handheld, was auch die nächsten Jahre für mich am interessantesten ist. Steam Deck wird mir zu schwer auf dem Rücken auf Dauer. Ich will schon dann die Switch haben. Ich will diese Indie-Perlen, wo ich sage, boah, die muss ich nicht auf der PlayStation spielen. Die hole ich mir auf dem Handheld und hin und wieder mal einen First-Party-Titel bei euch beiden ausleihen. Wird ja wohl noch drin sein nächstes Jahr.
Für dich machen wir einen Sonderpreis, ne?
So, passt schon. Wann bist du mit Tears of the Kingdom durch?
Ich hab's leider digital gekauft.
Oh nee, auch das noch.
Aber er hat's.
Aha. Nee, ja, ich hab's und mein Spielstand ist ja wahrscheinlich eh weg, deshalb, falls du spielen möchtest. Ich hab's ja auf der Redaktions-Switch hier gespielt und die sind ja nicht übertragbar, die Accounts.
Ach, okay.
Und ich denke mal, nach dem Bingo-Battle ist wahrscheinlich mein Spielstand in die Binsen gegangen.
Oh no.
Aber es sind ja auch nur 130 Stunden.
Oh Gott, ja.
Alles klar, na gut. Andreas, du bist generell jemand, der mehr auf Spiele steht, die ein bisschen erwachsener sind, ein bisschen düsterer, dreckiger. Und da habe ich was für dich. Und zwar habe ich auch eine Perle mitgebracht, die sich Blasphemous 2 nennt. Das habe ich vor wenigen Tagen durchgespielt. Ist ein ja, Metroidvania kann man das nennen, mit ein bisschen Souls-Elementen angereichert. Die ganze Story oder die Atmosphäre lehnt sich sehr stark, ich hoffe, ich krieg's zusammen, spanischer Katholizismus. Und generell, was so die Bildsprache und die Atmosphäre angeht, geht das mehr in diese Richtung, wie gesagt, ein bisschen düsterer, dunklerer, aber alles in einem Pixel-Look. Ist der Nachfolger vom ersten Teil, der eine ähnliche Schiene gefahren hat, bloß macht der zweite halt sehr viel mehr richtiger, beziehungsweise er entwickelt das erste Spiel weiter, im Sinne von, du hast mehr Komfortfunktion, du hast eine interessantere Geschichte, meiner Meinung nach, ein paar tolle NPCs, aber um das kurz zu halten, das ist ein richtiges Brett. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil ich mittlerweile nicht mehr so viel Metroidvanias abgewinnen kann. Ich glaube, das letzte große, was mich mega geflasht hat, war Hollow Knight. Und das kommt direkt danach.
Okay, wow.
Also
okay.
Wirklich. Das
jetzt beruhig dich mal kurz.
Nee. Ich mach weiter. Das macht extrem viel Spaß. Er findet das Rad nicht sonderlich neu. Du hast natürlich deinen Double Jump, du hast deinen Dash. Aber was das wirklich besonders macht, ist so diese einzelnen Begegnungen, die du dann stellenweise in dieser Welt hast, wenn du das erste Mal einen NPC triffst, der nicht nur NPC ist, sondern ein Stück weit so diese fantastische Grenze überwindet und die Devs da ganz offensichtlich mit ihrer Kreativität komplett bonkers gehen konnten. Mhm. Da sind stellenweise so tolle Szenen mit drin, so toll geschriebene Figuren. Hier und da verstehst du natürlich nicht alles, wie sich es für so ein Souls-like in Anführungsstrichen verhält, aber insgesamt hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Es float richtig gut, es spielt sich richtig schön weg, die Musik ist toll. Es sind spanische Devs, es gibt spanische Sprachausgabe und Englisch. Ich hab's einfach mal auf Spanisch gespielt. Und Alter, das ist wirklich geil. Das zahlt sehr stark in diese Atmosphäre on top noch mit ein.
Das macht tatsächlich einiges aus. Also wir hatten auch im Podcast drüber gesprochen. Ich habe den ersten Teil ja durchgespielt vor vielen Jahren, den zweiten leider noch nicht die Zeit gehabt. Ich würde mal gerne definieren wollen, wie du toll geschriebene Charaktere dann so einordnest, weil ein Kritikpunkt oder zumindest eine Anmerkung, die ich beim ersten Teil hatte, du hast natürlich dieses typische Souls-like Storytelling mit eher fantastischer Bildsprache und fantastisch in dem Sinne nicht fantastisch gut, sondern einfach sehr kreativ umgesetzt und was weiß ich, jetzt in den Hut gesprochen, irgendwie eine Nonne, in die ja 1000 Schwerter stecken und die dann blutüberströmt sagt, finde meine Kugeln, whatever. Na, es war sehr kryptisch und für mich vielleicht auch so ein bisschen zu bewusst kryptisch irgendwann mal, dass du nur so, wie soll ich das jetzt interpretieren, was, ich muss 17 Glocken einsammeln, damit ich da nochmal den halben Weg da frei machen kann und so spannend sowas oder einnehmen aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das gleichsetzen würde mit gutem Schreiben oder gutem Storytelling.
Hier hast du auf jeden Fall auch deine kryptischen Figuren. Ich hatte aber auf jeden Fall ein, zwei Quests, wenn man das so nennen möchte, die natürlich nachvollziehbar waren, die aber auch ein Stück weit, ja, wenn man es pathetisch ausformulieren möchte, ja, so ein bisschen Herz hatten. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, hier wird so eine Arc erzählt. Mhm. Auch wenn sie nicht so ausschweifend ist wie in einem Elden Ring oder ähnliche große Spiele. Aber trotzdem hatte ich hier so Begegnungen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Und das reicht für mich eigentlich schon, um zu behaupten, dass das eine schön geschriebene Quest ist insgesamt. Mhm. Du wirst da keine Storytelling-Meisterleistung erwarten können. Aber trotzdem haben sie es geschafft, diese interessante Welt halt wirklich beeindruckend zu machen, indem sie halt smart angereichert haben mit genau solchen Elementen, mit solchen Charakteren, die nicht nur in Sachen Pixelart mega beeindruckend aussehen, sondern auch wirklich, auch wenn es stellenweise kurze Geschichten sind, aber coole Geschichten, die wie gesagt in diese ganze, in dieses Spiel, in diese Atmosphäre halt einzahlen. Und dann kommen halt on top noch verschiedene andere Dinge. Die Bossfights sind halt immer so eine kleine Kulmination zu dem, was du in diesem einzelnen Biom halt erlebt hast, wo halt die Storys im besten Falle so zusammenkommen. Das hatte ich hier und da auch. Das ist durch und durch echt ein schön designtes Spiel. Und das möchte ich, auch wenn ich das Gefühl habe, oder vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass das hier und da ein bisschen zu kurz gekommen ist, nach den Releases, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, ist das ein Spiel, das ich nochmal wirklich jedem empfehlen möchte. Gibt es für jegliche Plattform. Ich habe es auf der Switch gespielt, hatte da keine großen Probleme, was Performance und ähnliches angeht. Kostet nicht die Welt. Ich glaube, um die 20 Euro.
Ich glaube, 30 waren es neu, aber wahrscheinlich hat man aktuell viele Discounts, wo man es nochmal günstiger kriegt.
Ich habe es, glaube ich, ja, ja. Nee, ich habe, ich hab, glaube ich, einen Code bekommen. Deswegen muss ich den Preis gleich nochmal nachreichen. Aber, um das abzuschließen, Blasphemous 2, ganz, ganz tolles Spiel. Ich weiß, Andreas, dass das auf jeden Fall auch in deine Kerbe schlägt.
Ich habe mir den ersten Teil jetzt nochmal geholt.
Echt?
Ja, ich weiß, dass es schon nochmal ein Schritt zurück ist, aber das ist, muss mal so ein bisschen gucken. Ich fand das Setting damals spannend. Das wurde hier auf dem Sender rauf und runter gespielt.
Ach, stimmt.
Eddie und Colin.
Ja, 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 klar.
Da habe ich schon immer mal ein bisschen reingeluschert und war mir so ein bisschen unsicher, ist der Pixel-Look auch irgendwie was für mich. Jetzt war der erste Teil auch wieder im Angebot und jetzt dachte ich so, ja komm, hol ich mir das nochmal und spiel da ein bisschen rein und wenn es mir gefällt, hoffe ich, dass der zweite Teil mal im Angebot ist.
Wie jetzt zum Beispiel, den gibt es gerade für 22 Euro. Gregor, du hast recht, der, die UVP ist 30 Euro, auf Steam hier zumindest.
Wäre es aber auch so wert, ne? Also selbst ja, wenn man so überlegt, gerade wenn man solche Sidescrolling-Games dann mag. Zum ersten Teil würde ich dir noch beigeben, Andreas. Also ich habe da auch meinen Spaß damit gehabt. Mhm. Ich fand es als jemand, der viel Metroidvania spielt, so vom Level-Design her, wurde es mir irgendwann ein bisschen zu ordinär, nennen wir es vielleicht mal so, es hätte ein bisschen cleverer verschachtelt sein können, aber da spricht auch vielleicht eher jemand, der dann viel Metroidvania gespielt und gesagt hat, oh, da hätte ich mir eine cleverere Verzahnung gewünscht, die man anscheinend wohl im zweiten Teil jetzt bekommt, so wie ich mitbekommen habe.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, gibt es für jegliche Plattform und aktuell auch im Sale, wenn ihr zum Beispiel ein Steam Deck habt und auf Steam geht. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, das in etlichen Listen als Game of the Year Contender gehandelt wurde. Und zwar ist das Resident Evil 4 Remake. Gregor, das steht auf deiner Liste.
Unter anderem, ja. Also ich bin, nachdem wir die Golden Boys vergeben haben, hieß es auch so, was ist eigentlich dein Lieblingsspiel des Jahres? Und ich konnte es echt nicht sagen, ne? Weil da sind so ein paar Spiele eben wie die großen Nintendo-Sachen wie Mario Wonder oder in speziellen viele Horror-Games, die dieses Jahr rausgekommen sind, die sehr bei mir hoch im Kurs waren. Und wenn ich jetzt sowas wie Dead Space Remake denke, Dead Island 2 war echt cool gewesen. Aber Resi 4 Remake war einfach nochmal so ein Brett, das dafür, dass die Vorlage schon so hervorragend zu ihrer Zeit gewesen ist. Verstehe, Elias, wenn man heutzutage das spielt, ist natürlich gerade die Eigenheiten in der Steuerung dann nochmal ein bisschen schwieriger unter modernen Aspekten nochmal in Fleisch und Blut übergehen. So von wegen, okay, was, ich muss anhalten zum Zielen, ich kann mich nicht gleichzeitig bewegen, ich muss den linken Stick dann nochmal dafür benutzen. Das sind so alles Sachen, die 2004, 2005 ganz anders funktioniert haben. Nichtsdestotrotz, wie ein gutes Remake ersetzt es nicht das Original, sondern ergänzt es oder gibt ja eine Alternative, die aber unter modernen Aspekten verträglich ist und wer auf die klassische, also die klassisch modernisierte Resident Evil Formel seit dem 2- und 3er Remake steht, die haben das als Vorgabe genommen und das Originalspiel wirklich super neu aufgebaut, mehr verzahnt, neue Rätsel mit dabei, insbesondere die Neuinterpretation der Charaktere finde ich fantastisch, wie so häufig, ne? Also dafür, dass du diesen B-Movie-Charme immer noch hast, hast du natürlich aber auch schon seit Resident Evil 2 Remake besser geschriebene und glaubhaftere Charaktere, die auch von den Dialogen her besser zusammenpassen, dass alleine Ashley jetzt mal eine richtige Figur ist und nicht einfach so die Tochter des Präsidenten, die auch dann mitgeschleppt wird, so gefühlt, und da ist für Comic Relief und kurz mal irgendwo hinlugen und die Kamera eindrehen mit Leon. Dieser Quatsch ist zum Glück nicht mehr da, sondern alle Figuren sind, und Louis würde ich da auch nochmal herausstellen, das macht mehr Spaß, den einfach beim Interagieren zuzusehen. Das Gameplay funktioniert super. All das, was man kritikmäßig da sagen konnte, oder sind ein, zwei Bossgegner und eine Handvoll Sequenzen so nicht mehr drin wie im klassischen Spiel. Dafür gibt's noch die DLCs, die das dann ergänzen, die nicht allzu teuer sind mit dem Separate Ways, was man mit Ada bekommen kann, und trotzdem dann nochmal so für einen Zehner extra nochmal 6+ Stunden Spieldauer daraus bekommen, auch wenn viele Locations nochmal anders angebaut werden, die man kennt. Aber ich bin wieder mal begeistert, wie gut Capcom es geschafft hat, diese alten Spiele, selbst wenn sie es nicht so richtig nötig hatten wir Resi 4 im Original, aber trotzdem noch mal in die Moderne zu bringen und ist wirklich wenig Raum für Enttäuschung dann da. Also ich bin sehr gespannt darauf, wenn dann noch mehr in diesen von diesen Remakes kommen sollte. Gerne auch neue Spiele Capcom, ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Village war auch sehr, sehr spaßig im letzten Jahr. Mal sehen, was mit Resident Evil 9 dann am Ende sein wird. Aber ich würde auch gerne einfach alle Resident Evil Spiele noch mal als Remake haben, inklusive Teil 1, ein zweites Remake. Ja, damit es gleichgeschaltet ist mit dieser neuen Art, wie Remake 2, 3 und 4 jetzt gekommen sind. Weil jetzt hast du ja nur das Remake von GameCube aus der Mitte 2000er-Ära. Oder 2002, glaube ich, war es sogar, wo es auf dem GameCube rausgekommen ist. Und mit dem Wechsel in Kameraperspektive und dann alles natürlich immer noch schön. Aber ich hätte gerne dieses große zusammenhängende Herrenhaus, was jetzt möglich wäre. damit. Und Risi 4 würde ich am Ende weiterhin sagen, also 2005 war es mein Game of the Year sicher, bin ich damals, als ich damals gespielt habe. Und hier hat es auch Potenzial, ganz oben bei mir zu sein.
Sehr gut. Andreas, ich weiß, dass Resident Evil auf jeden Fall auch einen Nagel in deinem Brett hat. Du hast Resident Evil 4 sogar die Hauptfassung gespielt.
Oder? Ja, ja, genau. Also ganz kurz. Cool.
Das finde ich Wahnsinn.
Mein Bruder hat ja damals die ersten drei Resident Evil Spiele gespielt, ist 10 Jahre älter als ich, und dann hieß es immer, Andreas, komm rüber, und dann Rollo runter, und dann gerade dieser.
Und dann gab's erstmal.
Yo. Diese ersten Teile waren ja auch mega gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe oder so, aber gerade dieser allererste Teil, das war für mich so ein prägend, wirklich ein Albtraum, dieser erste Zombie, der sich umdreht, dieses Close-up. Ich hab's dann mal gegoogelt und dachte so, so sah das damals aus, ich habe das Gruselige in Erinnerung. Und das war lange Zeit wirklich so, dass ich das wie die Pest gemieden habe. Dann irgendwann mal Resi 5 als Koop gezockt, weil ich ein Koop-Spiel gesucht habe. Und da war ich wieder so ein bisschen angefixt, weil ich die Serie schon geil fand. Also auch damals irgendwie das beim ersten Teil das Booklet durchgelesen und oh mein Gott, wo sind die denn vom Bravo-Team? Und den haben wir schon gefunden. Und dann haben wir ja so angefangen, als dann 7 so interessant wurde. Okay, lass uns das mal spielen. Wir haben Village zusammen gespielt. Und als dann Corona kam, habe ich das Resi 2 Remake gespielt und das Original 4er Ding. Und gefühlt ist diese Erfahrung gerade noch so frisch, dass ich noch nicht direkt wieder Bock habe auf das Remake. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal dieses 2002 GameCube Resi 1 Ding durchgespielt. Und das war richtig so eine kathartische Erfahrung für mich, das dann mal beendet zu haben. Und gefühlt so wie wenn man so einen Albtraum einmal zu Ende träumt. Und deswegen, ich liebe die Serie. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch wieder Revelations 1 nochmal runtergeladen, weil ich schon wieder ein bisschen mehr Bock hatte.
Typisch drin.
Ja, irgendwie, weil ich so dachte, was kann man noch spielen, während wir auf Code Veronica oder so warten. Und das, was ich bisher gemieden habe, ist das Dreier-Remake, weil ich einfach so das Gefühl habe, das ist nur aus Gründen, sind da einige Locations raus.
Kannst du aber machen, weil es mittlerweile so günstig ist. Ich glaube, du kriegst mit dem Zweier-Remake für einen 10er oder so in Discounts. Es ist ein gutes Spiel an sich, aber sehr reduziert gegenüber dem Originalerlebnis und hat sehr wenig Wiederspielwert. Selbst für einen Speedrun hat es sich für mich nicht so sehr geeignet. Ich hatte viel Spaß beim einmal durchspielen, aber dann war der Abend vorbei.
Ja, und ich meine, wir haben uns schon ordentlich gegruselt bei Village, auch im Puppenhaus.
Ja, aber das ist auch meine Hauptfrage. Wo zum Teufel nimmst du jetzt auf einmal diesen Mut her? Den würde ich gern sehen, wenn wir, keine Ahnung, das Signalis oder Dead Space spielen.
Nur tagsüber. Sobald die Sonne untergeht, wird schön ausgemacht.
Wirklich? Also, das kann ich nicht machen. Wir müssen nicht irgendwann mal als Gast dann einladen zu Speedrandale. Wir hatten zuletzt dann, sie und ich waren auf einem externen Event und da hat Kollege Andreas von der GameStar einen Resident Evil 2 Speedrun gemacht und die Leute haben gefragt, wo ist das unser Andreas, der da ist mit dem Videotitel. Da kannst du das gerne mal ergänzen, ne? Wenn du mal Speedrun so dir drauf geschafft hast.
Ja, dann wohl Resi 3 offensichtlich. Das braucht ja nicht so lang.
Das kriegst du hin. Also Speedruns kann man echt gut lernen bei den neuen. Selbst ich hab's hingekriegt.
Cool. Ja, aber ich mag die Serie nach wie vor und ich meine, spätestens zum 9er müssen wir uns treffen. Aber was ist denn mit dir? Willst du das Remake jetzt noch spielen? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ich werde spielen, aber jetzt aus einem relativ aktuellen Grund, weil wir spielen zusammen das Dead Space Remake. Ich mach mal hier ein Video auf.
Ich hab's mir nochmal gekauft, das Dead Space Remake.
Ich auch. Für 8 Euro.
Für 8,99, weil es so günstig war. Obwohl es im Game Pass drin ist, obwohl ich es auf der PS5 war. Ich hab's einfach nochmal gekauft auf der Xbox.
Ich hatte den Game Pass nur abonniert, damit wir es zusammen spielen. Und ich hatte keinen Bock, 15 Euro irgendwie zu zahlen. Deswegen habe ich es mir für 8 Euro gekauft, sofort den Game Pass wieder deabonniert.
Ah, geil.
Jetzt habe ich Dead Space und weil wir das halt zusammen spielen und wir spielen das ja zusammen, weil das primär auch immer so ein bisschen Selbsthilfegruppe ist. Wir spielen primär Horrorspiele nie alleine. Wir können das Video nicht zeigen, ist aber nicht so schlimm. Wir spielen solche Spiele halt primär zusammen, weil wir sie alleine nicht spielen können. Und genau das ist mit Dead Space Remake eigentlich auch so die Intention gewesen. Jetzt spielen wir es. Jetzt habe ich gerade gemeint, ich würde diesen Mut gerne bei Dead Space sehen, was eigentlich irreführend ist, weil wir kommen da eigentlich ziemlich gut durch, muss ich zugeben.
Ja.
Und ich habe mich, vor allem, weil jetzt Resident Evil immer häufiger genannt wurde, habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und das haben wir auch, glaube ich, so kurz besprochen, weil ich das Gefühl habe, ich glaube, das Spiel es wirkt jetzt ein bisschen negativer, als ich es meine, aber es wirkt für mich so, als ob es in so eine Excel-Tabelle durchdesignt wurde. Mhm. Wo man weiß, alles klar, hier kommt der erste Encounter mit einem Zombie oder mit den Xenomorphs. Dann bekommst du Loot, dann bekommst du den Shop, dann kommt hier ein Speicherpunkt und dann kommt der nächste Encounter. Wir hatten eine Szene, wo ich gespielt habe, wo ich gemeint habe, hä, warum haben wir jetzt hier noch keinen Speicherpunkt?
Ja.
Und um die Ecke war ein Speicherpunkt. Also das Spiel ist halt so komplett. Ja, ich hoffe, man versteht, was ich meine, wenn ich durchdesignt meine. Es ist so ein bisschen vorhersehbar. Mhm. Das hört sich doof an, finde ich, es macht halt nach wie vor Spaß. Aber dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass wir so ein krasses Horrorspiel spielen, sondern vielmehr ein cooles und unterhaltsames Action-Adventure.
Meinst Dead Space jetzt?
Ja. Ja.
Okay, da kann man natürlich auch Resi 4 anwenden zu einem großen Teil.
Das ist meine.
Weißt du, weil das originale Dead Space ist ja eigentlich auch das bessere Resident Evil 5 gewesen zu der damaligen Zeit. Als Resident Evil 5 kam ja auch um die Ära ungefähr da raus. Und das hat ja auf diesen Koop-Horror gesetzt. Aber Dead Space hat sich angefühlt für so eine natürliche Weiterentwicklung von Resi 4. Unter natürlich absoluten durchgeschliffenen Game-Design-Aspekten. Wie verteile ich die Gegner? Wie mache ich das? Dead Space ist aber im Remake das gruseligere Spiel als Resident Evil 4 Remake, würde ich so sagen.
Und hier will ich den Bogen spannen. Und deswegen, dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen Mut aus Dead Space rausschöpfe, habe ich mir jetzt das Remake installiert. Und das werde ich mir jetzt angucken.
Ja.
Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das zusammenspielen und das nochmal deutlicher reduziert wird. Aber ich traue mir das jetzt auf jeden Fall zu. Ich guck mir das mal jetzt an.
Ich würde es vielleicht noch mal spielen, wenn die VR-Version ist ja jetzt draußen. Vielleicht haben wir das PSVR noch mal dazu holen.
Ja,
wobei, als Nicht-Ego-Perspektiventitel ursprünglich, soweit ich mitbekommen hatte, die VR-Version so ein paar Konzessionsentscheidungen zum Beispiel, haben die nicht die Cutscenes von der Ego-Perspektive neu designt, sondern die siehst du immer noch dann so als Filmchen dann vor dir und erst dann geht's wieder in die Ego-Perspektive. Was natürlich nicht ganz so immersiv ist wie bei einem Village oder einem Resident Evil 7, wenn du alles dann daraus erlebst. Aber wenn du, Ilias, kein Problem mit Dead Space Remake hast, was der wesentlich gruseligere, stimmungsvoll. Ich hatte mich für beiden nicht gegruselt. Aber ich würde trotzdem sagen, der Action-Horror ist eben das, was Resident Evil 4 ausmacht. Und ich persönlich fand den nicht gruselig. Also ich habe mich nicht da erschrocken, vielleicht maximal, wenn du irgendwo so einen Jumpscare hattest. Aber dann erschrickst du dich ja nicht, sondern bist nur kurz vom Geräusch aufgeregt.
Also beim Original Resi 4 hatte ich schon so, da gab es so Passagen. Die Burg zum Beispiel, das war so eine sehr beklemmende Atmosphäre, so ein Grundrauschen, auch die Musik, so alles so ein bisschen. Und da gab es schon so Passagen, wo ich sagte, oh, okay, was kommt jetzt als nächstes?
Ja.
Und davon lebt sehr viel, von dieser Antizipation.
Ja.
Gleich kommt was. Du kommst bei Village in das Puppenhaus rein und denkst schon, oh, nee. Und wir sind ja dann so, nee, bist du nicht dran? Oh. Und dann kommt halt aber auch irgendwann so ein Vieh die Treppe runter, was sich daran erinnert.
Ja,
dieses
Embryo-Meets-Raupe-Ding.
Und denkst so, ach du Scheiße. Und bei Dead Space ist es so, du hast gar keine Antizipation, weil du wirst, genau, weil A, hast du diesen Druck nicht, oh, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, weil der Speicherpunkt ist halt wirklich da hinten. Also sonst geh halt nochmal.
Ja.
Und es sind wirklich so gesetzte Dinger, wo du sagst, ja, okay, Strom ist aus, ich muss umstecken, Strom ist weg, alles klar, vor mir fällt direkt einer runter und hinter mir ist einer. Mhm. Und dass man dann auch, na gut, dann kommen wir halt auch noch. Man ballert sich halt den Weg frei, auch so begrenzte Munition ist ja bei Resi immer so ein Riesenthema gewesen. Habe ich noch genug Munition? Bei Dead Space, wir haben halt, also wir ballern halt einfach.
Habt ihr das Original mal gespielt oder sind jetzt nur von ein bisschen reingespielt in das Neue gesprochen?
Nee, das Original Dead Space nie.
No way.
Und wie lange habt ihr gespielt? Weil da habt ihr, also ihr unterschätzt das Spiel, glaube ich, einigermaßen. Da kommt also noch einiges.
Naja, das dachten wir nach der ersten Session auch, aber mittlerweile haben wir unsere sechs Stunden.
Das System mit der Munition, das funktioniert exakt wie bei Resident Evil 4. Dass du nur Munition für die Sachen bekommst, die du auch equipped hast oder ausgestattet hast. Also das ist schon sehr Resident Evil 4.5, kann man sagen, zu Dead Space.
Krass. Okay.
Wobei ich gerade da auch verglichen mit dem Original als auch mit dem Remake sagen würde, ihr unterschätzt, was Dead Space noch alles bieten kann, gerade an überraschenden Sequenzen und was es mit Gegnern und Aufgaben mit euch macht. Es ist immer noch auch im Remake ein sensationeller Titel, der nur, wenn dann überhaupt, leicht hinter Resi 4 Remake ist.
Kommen wir mal wieder auf den Boden. Was Dead Space angeht.
Wurden hier gerade gerüffelt. Also ich glaube auch, das Spiel an sich macht mega viel Spaß. Es ist, glaube ich, nur eine ganz andere Spielerfahrung bis dato. Und wir sind, glaube ich, Kapitel 5 oder 6. Also wenn ihr es gespielt habt und sagt, aha, die Loser, Kapitel 7, wenn sie sich schön durcherschrecken, dann mag das sein. Aber es ist schon noch mal was anderes als unsere sonstigen Horrorerfahrungen.
Absolut. Wie gesagt, sollte ja auch nicht negativ
sein. Ihr werdet jetzt einfach Hardcore-Horror-Gamer. So ist das. Ihr seid mittlerweile so abgestanden.
Ja, du hättest uns mal bei Village sehen müssen. Also da glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen.
Ich habe dieses Jahr Alan Wake nachgeholt, noch ganz kurz, und habe das ganze Spiel tagsüber gespielt, weil ich das irgendwie so eine Grundatmosphäre einfach, dieses ganze Taschenlampen-Ding. Und dann hatte ich die DLCs noch dazu, die sind beide Episoden so eine Stunde. Und dann dachte ich, ja komm, ich will das jetzt fertig haben, das spiele ich halt abends schnell. Dann eine halbe Stunde gesagt, nee, das spiele ich morgen nachmittags, ist alles gut. Also ich bin da schon leicht angefasst immer bei sowas, nach wie vor.
Und jetzt, wo du gerade über Resident Evil 4 auch nochmal kurz gesprochen hast, ich habe tatsächlich auch die Urfassung versucht zu spielen und das habe ich in meinem, keine Ahnung, Stream, überschwänglichen ja. Moment habe ich das gestreamt und da gibt's auch einen Zusammenschnitt, der auf jeden Fall meine Ambition hier deutlich runterschrauben sollte.
Ich möchte den Chat gerne sehen.
Aber das macht doch auch die Panik aus, dass du stehen bleiben musst und die kommen näher, dann drehst du dich um.
Das komplette Game Design ist darauf ausgelegt.
Ja, ne? Und sie kriegen ja die Panik, oh, dann werden die halt, wenn du dich umdrehst, rennen sie ja schnell und ja. So. Das gibt's ja. Absolut. Dann drehst du dich wieder rum, musst nachladen. Das macht ja absolut viel von dieser Panik auch aus, die du hast. Naja.
Spannend. Bleiben wir weiter bei etwas gruseligen oder zumindest atmosphärischen Spielen. Andreas, du hast auch noch eins mitgebracht, die zumindest in diese Richtung schlägt. Und zwar ist das Dredge.
Ja, ich sag gar nicht zu viel dazu, weil ihr hattet es ja auch im Game Talk, aber ich finde gerade, das ist so ein Spiel, was auch verdient. Bei den Game Awards ja auch nominiert gewesen, leider keinen Preis gewonnen. Ist ein richtig schönes Game, was mich sofort reingezogen hat. Auch so ein tolles Switch. Ich nehme es mit über die Feiertagesspiel. Mhm. Du startest eigentlich als Angler, als Fisherman, der eben einen neuen Job antritt, ganz doof gesagt. Und findest dann recht schnell raus, dass da mehr ist als einfach nur ein Angelspiel. Und merkst dann, Moment mal, einige der NPCs sind schon ein bisschen komisch. Wenn es Nacht wird, dann sind da ein bisschen mehr Lichter am Horizont, als da sein sollten. Und vielleicht sollte man nicht zu weit rausfahren. Und dann findet man auch noch hier und da mal so ein paar sehr verformte Fische im Fang. Und das alles ist so eine richtig schöne Welt mit, ja, da sehen wir schon einen der Schreckmomente, wo meine Mutter auch gefragt hat, was ich da gerade mache. ist ein richtig
tolles. Wer singt denn da so schön? Welche junge Dame ist denn das?
Ist sie das jetzt endlich? Lernen wir sie kennen? Nein. Und das ist so ein tolles atmosphärisches Spiel, was ja so sehr viele Cthulhu-Anleihen hat, wo ich noch nicht so satt bin. Ich habe noch nicht so viele Cthulhu-Sachen gespielt. Und deswegen war das für mich auch recht frisches, unverbrauchtes Terrain. Und ich mag voll, dass du halt selber auch ein bisschen entscheiden kannst, wie schnell du diese Welt explorierst, ob du manche Sachen entdeckst oder auch nicht, damit auch dein Ende ein bisschen beeinflusst. Und hatte da richtig viel Spaß drin. Und war auch kurz in so einem, Moment mal, komplettiere ich das jetzt, will alle Fische fangen. Und da konnte ich mich dann aber doch noch mal von abbringen. Aber es ist ein richtig schönes, wirklich ein tolles Game. Und jetzt gibt's ja auch so ein Crossover mit Dave the Diver, habe ich gesehen.
Oh Gott, ja, das habe ich da auch zusammen irgendwo.
Hab's aber noch nicht gespielt. Auf
den Game Awards angekündigt, ja. Dave the Diver Dredge Edition.
Oh. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Es gibt auch einen DLC, habe ich gesehen, mittlerweile.
Ja.
Der in so einer Eislandschaft spielt, wo du wahrscheinlich so einen Eisbrecher an deinem kleinen Boot anbauen musst. Und so weiter, der auch gar nicht so schlecht sein soll. Dredge hat über das Jahr hinweg auch immer mal wieder echt schöne Wertung kassiert. Hier im Game Talk haben wir öfter darüber gesprochen. Und jetzt habe ich es mir tatsächlich auch geholt, weil ich es irgendwo im Sale gesehen habe. Mhm. Auf der Switch, weil ich das im Handheld spielen möchte. Und das traue ich mir auch zu. Ich habe die Demo vor ein paar Monaten gespielt und das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Ich fand vor allem diesen Tag-Nacht-Aspekt, dass du halt nachts wirklich diesen, ja schon fast dieses Insanity-Meter hast und dann ganz komische Sachen passieren und dadurch dieses Spiel so ein bisschen mit deinen Erwartungen spielt. Und das mag ich ganz gerne, wenn mich auf etwas einlasse, das so ein bisschen mit dieser Prämisse irgendwie spielt, dass ich nicht zu 100% weiß, was jetzt als nächstes drankommt und das Spiel von mir verlangt. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter und schöner Titel, den man sich durchaus zu Gemüte führen kann. Gregor, du hast Dredge, glaube ich, nicht gespielt, ne?
Nee, ist ja noch nicht. Ist auf der Liste, wie bei vielen Sachen da drauf. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sowas in der Art dann mag, vor allem, weil ich eher gerne fische in Spielen hier und da, jetzt nicht so enorm wie andere Leute.
Mag ich auch, ja.
Aber so bei ein paar Games, schon so ein Fisch-Minigame gibt, ja, guck mal, ob wir den Tümpel leer machen können. Ich bin im Gegensatz zu dir, Andreas, so ein bisschen Cthulhu-Style müde, also so von wegen aus, ist es ja sehr überbeansprucht. Nicht, dass du direkt nur Cthulhu oder so entsprechend die Lovecraft-Geschichten zitierst, sondern allgemein, oh, das Unaussprechliche und Tentakel aus der Tiefe und der Wahnsinn. Ich brauche keine Insanity-Meter und sowas mehr sehen, weil das so oft dann auch im Videospielen wieder verwendet wird. Wenn es aber eine gute Idee gibt und es in das Spiel verbaut wird und vor allem in sich auch schlüssig ist, weil viele auch Games, die so auf Cthulhu-artige Geschichten setzen, gerne im Low-Budget-Bereich sind. Ich an sowas denke wie The Sinking City vor einigen Jahren, was eben so Third-Person Low-Budget, gefühlt, nein, nicht ganz Low-Budget, aber verglichen mit den hochpreisigen Survival-Horror- oder Action-Horror-Games, sieht's dann so ein bisschen billo aus hier und da. Und da funktioniert der Horror für mich nicht. Mhm. Und wenn ich hier zumindest die gruselige Atmosphäre habe, aber auch das Spiel mich in seinen Bann sieht und die Mechanik passt, also ich sehe kein Problem damit, Dredge mal eine gute Chance geben, wenn die Zeit da ist.
Absolut. Das sollte man aber auch nicht verwechseln. Das ist definitiv kein Horrorspiel. Es ist ein sehr atmosphärisches Spiel, das sich auf Cthulhu-Elemente stützt. Aber wie ich finde, trägt es sich ganz gut und entwickelt so seinen eigenen Charakter. Zumindest in der Stunde, in der ich das gespielt habe. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ich habe auch ein verhältnismäßig atmosphärisches Spiel mitgebracht. Und zwar nennt sich das Cocoon. Das habe ich hier in der Sendung immer mal wieder mitgebracht. Hier auch noch mal in der letzten Sendung des Jahres. Vorher machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Cocoon und anderen tollen Spielen hier im Game Talk. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Andreas, mit Gregor und meiner Wenigkeit. Ich habe gerade Cocoon angeteased. Habt ihr das gespielt, sag mal?
Ja. Noch nicht. Steht auf meiner Liste.
Du hast es gespielt?
Ein bisschen, ne? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Gespielt bis zum Boss und dann gesagt, was, das hat Bosskämpfe, mach mal
stimmt.
aus.
Stimmt.
Nein, aber das liegt, also ich hatte da jetzt gar keinen Bock. Bis dahin aber habe ich Spaß gehabt mit dem Erkunden und allem drum und dran. Weil es, wenn die Leute hinter Limbo und Inside dahinter stecken, kann es kein schlechtes Spiel werden. Vor allem, weil der Ansatz endlich mal anders ist als Top-Down-Action-Adventure mit so ein bisschen kryptischem Rätsel. Aber hat einen ganz geilen Look, finde ich. Also insbesondere wie das Float und wie das Design so gegeben ist und wie du dich da so einfach ohne Vorwissen reinfühlen kannst in diese abstrakte Welt. Aber dann kam der Boss-Fall und gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, erstmal auf Ausweichen. Und dann ist man nicht weitergespielt.
Schade. Da muss man auch ganz kurz Kontext setzen. Es ist nicht Playdead, die das entwickelt haben, sondern hier sehen wir es, es ist der Lead-Designer von Limbo und Inside, der sich ja quasi selbstständig gemacht hat und Cocoon auf eigene Faust entwickelt hat. Kann man tatsächlich auch, wie du gerade beschrieben hast, Gregor, in diese Kerbe veranschlagen, ist aber deutlich rätsellastiger. Der Clou oder die Prämisse dieses Spiels ist, dass du halt so portalartige Kugeln hast, die du im Laufe des Spiels einsammelst und dass du in diesen Kugeln dann quasi eintauchen kannst, sich neue Welten ergeben und in diesen neuen Welten wiederum neue Kugeln akquirieren kannst, die auch wieder neue Welten dir zugänglich machen. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, weil ich zum Teil auch noch immer noch Rätsel da in diesem Spiel erlebt habe, die ich 1:1 nochmal in meinem Kopf nachbauen kann, weil die echt beeindruckend cool sind, sehr schön designt. Auf den oder in den Trailern mag es den Anschein haben, dass es zum Teil sehr schwer ist, dass man eine sehr hohe Frusttoleranz mitbringen muss. Aber ich bin der Meinung, und ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das so durchdesignt ist, dass du relativ smooth da durchkommst. Meiner Meinung nach sogar schon ein bisschen zu easy. Weil die Rätsel an sich ziemlich flashy sind, aber nach einer Weile auch so ein bisschen offensichtlich. Und ich glaube, jetzt mit ein bisschen Abstand ist das so ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, dass du relativ wenig Reibung hast. Und das kann man so oder so aufnehmen. Es gibt Leute, die absolut keine Lust haben und einfach da so durchlaufen wollen. Andere wiederum versuchen, sich eine Herausforderung irgendwie aufzubauen. Und ich finde, trotzdem schafft es das Spiel, eine vernünftige Balance zu finden. Vor allem, weil gerade in der zweiten Hälfte wirklich tolle und kreative und interessante Rätsel dir vorgesetzt werden, wo ich wirklich gedacht habe, wo ich nicht gedacht habe, oh wow, das war jetzt ziemlich hart, sondern einfach nur geil. Einfach nur Hammer, dass man auf diese Idee kommt, dass man es vor allem auch mit diesen technischen Gegebenheiten schafft, das umzusetzen, weil das komplette Spiel sich mit einem Knopfdruck steuern lässt. Du hast den Analogstick und du hast den A-Knopf oder X-Knopf. Und that's it. So, du hast relativ wenig Verben, die du im Spiel halt wirklich auch umsetzt. Und dann kommen wir, sehen wir hier gerade im Trailer-Material, die Bosskämpfe, die das alles, obwohl du so wenig Möglichkeiten hast, wie gesagt, ein Knopf, schaffen sie es, dir immer wieder neue Elemente vorzusetzen und trotzdem deine Erwartungen nochmal so ein Stück weit auszuspielen und dir eine neue Möglichkeit geben, mit diesem Spiel zu interagieren. Wahnsinnig schönes Spiel, lässt sich in 4 bis 5 Stunden durchspielen, ist nicht super teuer, gibt es auch wieder für alle Plattformen. Bitte spielt das. Das ist toll. Das ist auf jeden Fall dein Ding.
Definitiv. Inside und Limbo sind so herausragende Titel, dass der Lead Designer sich so viel Vertrauen da auch zurecht erarbeitet hat. Und alles, was du sagst, alles, was ich sehe, ist auf jeden Fall ein Safe, ein Pflichtkauf für mich. Definitiv.
Ja, es ist auf der Xbox installiert, zusammen mit Bramble und mit Jusson. Also wenn ich so kleinere, kürzere Indie-Style-Titel nochmal spielen will, kann ich mich dafür entscheiden, anstatt für Baldur's Gate 3, was auch mit drauf ist mittlerweile.
Das sei das Ding. Solche Kracher werden immer weiter nach hinten geschoben, weil man sagt, ach ja, jetzt mal so ein Cocoon, ja, warum nicht? Dann fängst du halt nicht mit an.
Ja, so dieses, diese Weihnachtsgaming-Zeit, ne? Wenn man mal natürlich die Zeit auch natürlich sich dafür nehmen kann, weil es geht ja nicht nur um endlich mal freie Zeit zum Videospielen über Weihnachten, aber es hat so was Nostalgisches, wenn man mit Videospielen aufgewachsen ist, so das geschenkte Game, das wird jetzt über die Weihnachtstage gezockt
und irgendwie. Ja.
Dieses Gefühl trägt sich trotzdem, finde ich, noch über die Jahre und Jahrzehnte weiter und so manche so kleinere, emotionalere Spiele, die ziehen so ein bisschen mehr bei mir. Es muss dann nicht immer nur die Action oder das knallharte Riesenrollenspiel sein, sondern wenn ich vielleicht an einem Nachmittag mal 3, 4, 5 Stunden Erlebnis oder sowas da mal machen kann, dann bleibt das so eher hängen mit der Stimmung drumherum. Und warum es nicht dann Kuchun mal dann dem Vortritt lassen? Jusson werde ich auf jeden Fall zum Beispiel durchspielen.
Geil, sehr schön. Da freue ich mich auf deine Meinung. Hatten wir jetzt hier auch ein paar Mal im Game Talk, aber auch, weil es ein schönes Spiel ist. Das sollst du dir auch.
Was hast du gerade noch gesagt? Bramble,
The Mind? Bramble, Jusson und eben jetzt hier Kuchun.
Bramble hatte ich dir auch mal geschickt. Falls du dich erinnerst, dieses Bramble the Mountain, wie heißt das? Irgendwie
ja, so ein the Mountain King, ja, irgendwas so. Das Märchen-Game.
Achte mal drauf, wenn Gregor das nächstes Jahr mitbringt und sagt, dann
sagst du, endlich mal jemand, das mitgebracht hat.
So, ich habe mir auf jeden Fall genau das bei dem Spiel mit gedacht, das hier Andreas mir aufgeschrieben hat. Das hatten wir hier im gesamten Jahr noch nicht im Game Talk. Und zwar ist das Stronghold. Also was hast du denn da
rausgebracht? John Woo Stronghold? Nee, das ist anders, oder?
Stronghold Definite Edition ist ein absoluter Nostalgie-Klassiker. Eine Neuauflage von einem 2001 Firefly-Studio, nämlich das erste Stronghold. Und um ganz kurz die Historie von Stronghold zu umreißen, im Wesentlichen haben sie damals mit ihrem Erstlingswerk in der Stronghold-Reihe, wie die Amerikaner so schön sagen, den Blitz in der Flasche gefangen. Mhm. Sie hatten einen perfekten Mix aus Aufbaustrategie, aus einfach frei eine Burg bauen, aus RTS-Style, was zu dem Zeitpunkt natürlich eins der führenden Genres war, und eben aber auch so einer Wirtschaftssimulation und alles in so einer Tiefe, wo man sagen kann, reicht genug, good enough, es ist tief genug, um sich da ein bisschen reinzufühlen, aber nie so tief, dass du dich komplett verhedderst in irgendeinem dieser Modi. Das Ganze gespickt mit einer ganz tollen Kampagne, die so eigenartig erzählt war, eigentümlich, mit tollen deutschen Sprechern. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich eine der richtig großen ersten deutschen Sternstunden für Sprecher, neben vielleicht Gothic. Und dann hattest du eine Kampagne von 22 oder über 20 Missionen mit sehr archetypischen Gegnern, das Schwein, die Ratte, die Schlange, die auch alle so vertont wurden, ein bisschen geckig.
Das sieht super lustig. Ich mach mal hier einen Trailer an. Das erinnert mich sehr an Age of Empires.
Ja, und es kam natürlich auch in diese Zeit, die Anfang der 2000er waren, einfach gerade in Deutschland super von so RTS und solchen Sachen dominiert. Und du hattest diesen 2D-Stil und wirklich diese lebend gewordene Jungs-Fantasie. Ich sag Jungs-Fantasie, weil damals war natürlich das Werbemarketing auch so, dass natürlich jeder hat mit Rittern gespielt. Ich hatte auch Ritter. Und da konntest du plötzlich deine eigene Burg bauen. Und das haben sie perfekt umgesetzt. Und Das ist halt ein bisschen auch der Flug, dass sie direkt ihren Magnum Opus rausgehauen haben.
Ach, witzig.
Dann gab's noch mal Crusader, was so diesen Skirmish-Modus mitgebracht hat, was auch ein Riesenhit dann geworden ist, weil das gab's da nicht. Und seitdem haben sie aus meiner Sicht super viel versucht. Stronghold 2 hatte dann so eine 3D-Grafik, was irgendwie nicht so geil mehr aussah. Du hattest so Sachen wie Stronghold Legends, wo sie so auf Fantasy gegangen sind. Du plötzlich König Artus und Co. hattest. Du hattest ein komplett verbuggtes Stronghold 3. Und du hattest jetzt Stronghold Warlords vor 2 Jahren, was so im fernöstlichen Setting war. Und nichts kann aber diese Magie dieses ersten Strongholds seitdem so richtig einfassen. Und ich muss sagen, ich habe mit Mara hier auf dem Sender auch ein paar Stunden Let's Play gemacht, 5-6 Missionen. Habe jetzt zu Hause auch noch ein bisschen weitergespielt. Diese Originalkampagne hat wirklich nichts von ihrem, von ihrer Schönheit verloren. Von der Art, wie es erzählt wird, wie man wirklich sukzessive auch neue Einheiten bekommt. Und das ist so toll. Und gleichzeitig auch in dieser Definite Edition wird auch wieder klar, warum es seitdem nichts richtig Geiles mehr gab. Denn die neuen Inhalte, die sie gemacht haben, zu jedem der Schurken gibt's noch mal eine extra Kampagnenreihe. 2 werden jetzt noch im Januar, Februar nachgeliefert. Die ersten beiden sind schon inkludiert. Merkst du sofort, dass sie irgendwann vergessen haben, was diese Reihe groß gemacht hat. Die neuen Missionen sind sehr viel Belagerung mit Einheiten, wo es wirklich auch das Spielprinzip ist, so weit mit deinen Bogenschützen und Armbrustschützen dich vorzuwagen, wirklich im Millimeterbereich, bis sie so weit sind, dass sie auf Gegner schießen können, die dann wirklich einfach, man muss so sagen, abgeschlachtet werden, weil sie auch nicht getriggert werden, dass sie dann auf dich zulaufen. Das heißt, du gehst immer ein paar Meter vor, schießt die nächste Reihe nieder. Und das ist nicht nur ein Bug oder eine Sache, die man irgendwie nutzen, Exploit, sondern darauf basiert das auch ein bisschen. So musst du auch vorgehen, weil du mit deinem Heer nicht sonst alle Gegner legen könntest. Und das sind so frustrierend nervige Missionen. Und eigentlich willst du nur eine Burg bauen, dir das schön aufbauen, deine Türme bestellen und dann belagert werden und alles zurückschlagen. Und irgendwie haben sie es nie wieder geschafft, diese Magik zu rekreieren. Trotzdem, wer das noch nie gespielt hat, der findet da immer noch eine richtig tolle Kampagne, muss man einfach so sagen. Mit einem richtig schönen Erlebnis.
Ich finde diese Range so geil, die du mitbringst.
Da war ich Kind. Da war es halt so, da gab es diese eine Mission, die ich nie geschafft habe. Da gab es aber Cheatcodes. Dann habe ich die bis heute nie wieder geschafft. Aber das war schon ein richtig tolles tolles Spielerlebnis. Ja, da war ich 13, 12. Ja, 13.
Sagt dir das was, Gregor Stronghold?
Also es wäre ein Titel gewesen, der potenziell bei mir im Internetcafé laufen würde.
Oder?
Wenn du eins der Kids wärst, die bei mir dann vorbeigekommen sind. Aber wir haben mehr Warcraft und so gespielt, also Warcraft 3 und solche Sachen.
Ja, Warcraft 3 habe ich natürlich auch gespielt. Age of Empires auch, das war halt die goldene Zeit, Command & Conquer. Du hattest solche Spiele und das war halt die beste Hochzeit aus so einem Aufbau-Ding, intensiv wie Anno, davon die besten Punkte, gleichzeitig dieses RTS-Ding von dem Age of Empires und eben diese Mittelalter-Burgen-Fantasie. Packt's in den Titel, ich sag euch.
Es gibt auf jeden Fall ein Let's Play,
meinst du? 3U40-Jährige schreiben, ja. Hab's auch gespielt. Ja, genau. Es gibt ein Let's Play mit Mara, wo wir so die ersten 6 Missionen der Hauptkampagne spielen und dann noch einmal reinlugen in so eine neue Kampagne und da merkst du direkt halt den Unterschied. Fairerweise sind nicht alle Missionen der neuen Kampagnen so, aber es war schon wieder so ein bisschen exemplarisch, dass du halt merkst, okay, Leute, das ist nicht das, was ich gerade spielen will.
Ja. Alright, für einen noch tieferen Eindruck, guckt euch einfach das Let's Play an von Andreas und Mara, wie er Stronghold spielt. Das ist nicht das einzige Spiel, das Andreas hier Let's Played hat auf dem Rocket Beans Let's Play Kanal, sondern ich sehe hier auch Assassin's Creed Mirage. Das haben wir zusammen lustigerweise gespielt. Wir haben zumindest reingeguckt. Ja. Du bist großer Assassin's Creed Fan, hast so gut wie alle gespielt. Mirage hat sich mal was Neues, Altes gewagt, möchte man meinen. Und ist so zurück, back to the roots, in Anführungsstrichen, wieder ein etwas kleineres, komprimierteres Erlebnis, mehr auf Stealth bedacht, wie es die ersten Spiele gemacht haben. Du hast hier im Game Talk schon mal ausführlich drüber gesprochen. Trotzdem, und ich erinnere mich, dass das jetzt nicht die positivste Besprechung war, die du mitgebracht hast. Trotzdem steht das hier auf deiner Game of the Year List.
Ja.
Warum?
Gut, die Liste ist natürlich ein bisschen, ja. Aber ich dachte, ich bring's auch noch mal mit, weil ich damals hatte ich irgendwie 5-6 Stunden nur gespielt und ich wollte noch mal so einen abschließenden Eindruck dazu geben, weil ich da auch noch nicht so viel sagen konnte zu, hey, kriegen sie denn die Story von Basim irgendwie so hin, dass man das Gefühl hat, man kann das mit dem Valhalla-Basim irgendwie in Verbindung bringen? Und da muss ich sagen, ja, sie strecken sich schon sehr am Ende in der Story und versuchen irgendwie, ne, Basim hat ja eine sehr, sag ich mal, doppelzüngige Rolle und ist ja auch sehr an so eine Loki-Rolle eben geknüpft in Valhalla. Und hier startest du natürlich erstmal in Bagdad und davon ist noch nichts zu merken. Ich würde nicht sagen, dass sie das zu vollster Zufriedenheit hinbekommen haben, dass man sagt, aha, da, und jetzt geht Valhalla los. Aber zumindest versuchen sie viel mehr Kontext zu geben und die machen auch noch mehr Grautöne einfach in die Figur von Basim. Es gibt auch noch so ein, zwei Twists am Ende, die auch da drauf einzahlen. Insgesamt hatte ich schon Spaß, also ich sitze hier schon als jemand, der das auch komplett durchgespielt hat, auch weil es so eine Snackable-Erfahrung war. Mhm. Es hat aber nichts in mir ausgelöst, dass ich sage, jetzt hole ich nochmal Valhalla nach. Im Gegenteil, ich habe mir nochmal Unity geholt, weil ich dachte, ist das nicht vielleicht doch spielbar inzwischen? Und eher so diesen alten Vibe. Aber wir haben ja auch gesagt, und das muss ich schon nochmal unterstreichen, ja, Game of the Year ist es definitiv für mich nicht. Ich kann es niemandem wirklich empfehlen, der nicht richtig Fan ist, weil du schon auch sehr viel Monotonie hast und sehr viele sich wiederholende Sachen, wenngleich es aber auch richtig tolle Locations gibt. Also das, was wir hier beim ersten Mal auch schon besprochen haben. Die Stadt ist definitiv der Star. Du hast richtig tolle Locations, Haus der Weisheit, so eine riesige Bibliothek, auch einige Stealth-Level, die Spaß machen, einen großen Bazar, der super wuselig ist, aber da darfst du auch nicht zu genau hingucken, sonst merkst du, okay, die NPCs haben auch wirklich nicht wirklich was zu tun und einen Tagesablauf. Und ich würde schon sagen, wenn man nicht wirklich Hardcore-Fan ist, kann man, das muss man einfach sagen, getrost den Teil auch skippen.
Okay, hätte ich nochmal direkt in der Richtung gefragt. Ich bin nämlich kein Hardcore-Fan, was Assassin's Creed angeht. Ich habe so gut wie keinen Teil gespielt, richtig. Ich find's fast eher attraktiv, weil das so ein kurzer, knackiger Titel sein soll, wenn ich da mal 20 statt 150 Stunden dann vor mir habe. Du würdest aber trotzdem sagen, wenn du nicht erfahren bist da drin, ist es nicht wie so eine komprimierte Fassung oder sozusagen ein Best-of von dem Assassin's Creed auf eine kurze Dauer dann gelegt, sondern mehr die Elemente, die du erwähnt hast, ne?
Ja, dafür ist die Story auch zu belanglos auf eine Art. Sie versucht dich emotional zu kriegen. Zum Ende hin hast du auch so ein bisschen, okay, dahin geht's. Aber es ist nicht vergleichbar. Und gerade in so einem Jahr 2023 hat es zwar den Vorteil, genau wie du sagst, dass es so ein bisschen snackable ist und na, bevor ich mir so einen großen Kracher nehme, hole ich mir das. Aber gleichzeitig haben wir dieses Jahr auch so viele wirklich starke Story-Erfahrungen gehabt und mit denen muss es sich auf irgendeine Art natürlich auch messen, unabhängig von Budget und von einem Genre. Aber dann würde ich schon eher sagen, ey, greif zu anderen Spielen, als nochmal in Assassin's Creed an der Stelle zu investieren. Ich glaube, der nächste Schritt wird wirklich spannend für die Reihe, weil ich habe voll Bock auf sowas wie so ein Hexe-Ding, was so ein bisschen mit auch Hexenkult und Deutschland und so weiter kokettiert. Daneben gibt's aber auch wieder das ein oder andere Generische am Horizont, wo ich nicht so wirklich überzeugt bin. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Reihe sich weiterentwickelt.
Assassin's Creed auf dem Mond. Dann kannst du nämlich ganz, ganz hohe Gebäude besteigen und immer weiter hochspringen. Wegen der Schwerkraft.
Ja. Ich erinnere mich, dass es auch
Assassin's Creed Turm von Babel, ne? Du findest kein Ende immer, musst immer weiter hochklettern. So Jusson-mäßig, ne? Dass du immer weiter nur kletterst und keinen Boden mehr findest. Neue Gesellschaften.
Ein bisschen geil.
Neue Gesellschaften, dann, die sich drumherum so Ringe um den Turm von Babel gebildet haben, wenn du auf neuen Ebenen bist.
Ich erinnere mich an geleaktes Material, dass auch ein Haupt-Assassin's Creed-Spiel in Japan, im feudalen Japan zeigt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch angekündigt, dass es ein Spiel in diese Richtung geben wird. Hexe hast du gerade angekündigt, der Rumor das auch, dass es in Richtung Europa geht, Deutschland eventuell sogar. Wird auf jeden Fall spannend weiter zu beobachten sein, auch wenn ich so gefühlt meinen Frieden mit Assassin's Creed gemacht habe.
Nach Ghost of Tsushima weiß ich nicht, ob ich zum Beispiel ein Japano Assassin's Creed brauche, weil mir Tsushima schon alles gegeben hat, was ich da rausholen wollte.
Das war für mich bei Valhalla auch das Problem. Wir hatten vorher ein richtig tolles Hellblade, wer das gespielt hat. Mhm. Und dann hast du halt God of War und die Mythologie sofort wieder so präsent, dass ich dann auch dachte, ja, muss ich mir das jetzt nochmal geben als in Valhalla? Und ein bisschen sind sie genau mit diesem japanophilen Spiel, ich glaube Red ist ja der Name. Ja. Einerseits haben sie jetzt so einen Mobile-Ableger noch aus China ja released, den es ja auch gab, dieses Jade-Ding. wir hatten Ghost of Tsushima, wir hatten auch so Sachen wie Nioh oder so. Wir sind ja gefühlt ständig in dieser Sengoku-Ära oder in diesem
Setting. Ja, das ist auserzählt, ja.
Und es geht noch weiter. Anfang nächsten Jahres kommt Rise of the Ronin.
Ein relativ großes
PlayStation-Spiel. Hat man auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon gesehen.
Ja.
So viel zu Assassin's Creed. Ich musste gerade überlegen, weil diese Liste hier so groß ist. Aber ich glaube, Andreas, deine Sachen haben wir soweit abgehakt. Gregor hat hier aber noch den ein oder anderen.
Ich war mir nicht sicher, was du als Mittelpunkt hier machen willst. Da habe ich noch ein paar Überraschungen reingeworfen. Die können wir auch gerne kurz mal abhandeln.
Sehr gerne. Ich habe hier zum Beispiel, das habe ich nicht erwartet, muss nochmal nachlesen. One Piece Odyssey.
Mein erstes Game of the Year. Weißt, ich hatte hier gefühlt jede Woche ein neues Game of the Year, weil sich die Spiele auch gesteigert haben, glücklicherweise immer weiter. Aber ich war sehr angetan, tatsächlich Eingang des Jahres, glaube ich, im Januar sogar schon rausgekommen. Ich meine, so Lizenzspiele von Animes, gerade die wir nicht von Bandai Namco kommen. Da kannst du eigentlich erwarten, dass du fast immer das gleiche Spiel bekommst, nur mit einer anderen Lizenz. Entweder ein Fighting Game oder Dynasty Warrior Style, große, massive Gruppen mit 5000 Charakteren, drück auf den Knopf und alles explodiert. Und es ist irgendwie nicht unbedingt meins. Ich bin auch One Piece Fan, so eher am Rande, muss ich sagen, verglichen mit anderen Leuten. Ich habe jetzt nicht alle Folgen gesehen und alle Mangas gelesen, bin aber vertraut damit und habe zumindest so eingangs, so Anfang der 2000er noch, das einigermaßen aktiv verfolgt. Mhm. Aber bei dem Spiel war ich tatsächlich ziemlich angetan, weil es ein rundenbasiertes Rollenspiel ist, mal ein komplett anderes Prinzip. Ist ein bisschen so auch eine Rückreise durch die gesamte Geschichte von One Piece, ist, weil so die Storyline ist dort, dass quasi die One-Piece-Truppe dann in verschiedene alte Perioden in so eine Traumwelt reingeht. Und da sind so Städte wie Alabasta und andere Sachen, also den Fans sagt es wahrscheinlich dann was, kannst du nochmal so diese großen Highlights nochmal wiedererleben und dort erkunden, eigene Quests machen. Als ob man jemand geht in die eigenen Träume rein und kann bestimmte Ereignisse vielleicht nochmal so ein bisschen anders ausgehen lassen, als wie sie in der Serie gewesen sind. Ich denke, wenn du Hardcore-Fan bist, hast du wahrscheinlich einen viel größeren Bezug, weil du sagst, egal, jetzt bin ich wieder in dieser Location und jetzt, da kann das Spiel auch sehr mit den Settings spielen. Du hast immer diese Insel als zentralen Aspekt, wo du drauf bist, aber tauchst dann in diese Träume ab. Und es sieht einerseits gut aus, es hat sehr viel Abwechslung bei den Locations und es spielt sich auch ganz cool. Das rundenbasierte Rollenspiel-Kampfsystem ist nicht perfekt durchgeschliffen, es hat so eine Art Positionierungssystem, wo du von verschiedenen Seiten so in kleinen Grüppchen dann immer kämpfst, aber war spaßig genug und hat Potenzial, dass das noch mal geschliffen wird mit einer Fortsetzung. Aber alleine, dass du mal einen aufwendigeren Rätsel-Dungeon hier hast, dann sind es andere Sachen wieder, wo es eher um so Traversal geht, große miteinander verbundene World-Map, viele kleine Missionen. Das Tüpfelchen auf dem I wäre gewesen, wenn du eine deutsche Synchro gehabt hättest. War auf Japanisch, oder zumindest ich hatte es auf Japanisch eingestellt, weiß nicht, ob es eine englische Synchro gibt, aber bei den Sachen, wenn ich die originalen deutschen Sprecher da gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich im Quadrat gesprungen. Und ich war erstaunt, also dafür, ich wollte eigentlich nur kurz rausschauen, hab's aber durchgespielt. Ne?
Hast du das durchgespielt? Ja. Okay.
Also für mein Verständnis, wenn man nicht wieder exakt die gleichen Titel die ganze Zeit bekommen möchte, bei mir zündet es natürlich nochmal umso mehr, wenn es tatsächlich mal richtig Rollenspiel ist, was sie hier mit gemacht haben. Aber traut euch gerne auch mal was mit den Anime-Lizenzen mehr zu machen als Fighting und Dynasty Warriors Games. Auch wenn sich's anbietet, aber so limitiert hier tatsächlich die Zielgruppe so ein bisschen. Ich denke, viele Leute haben es wahrscheinlich auch nicht so auf dem Radar gehabt, weil sie eben wieder so ein typisches Standardspiel erwartet haben.
Cool, ich mag diese Schnellrunde. Gregor, lass uns gerne weitermachen mit deiner nächsten Überraschung. Ich erinnere mich, dass das ein Spiel war, das mit einem Goatee-Fragezeichen-Thumbnail bei uns ausgezeichnet wurde.
Ja.
Und
das will was heißen.
Das will was heißen. Ich mach mal hier den Trailer bei mir an, und zwar ist das Dead Island 2.
Jo, Dead Island 2.
Du bist ein ziemlich großer Verfechter, auch im Podcast hast du sehr euphorisch darüber gesprochen.
Bin ich auch gewesen. Also dafür Überraschung in dem Sinne, ich hatte schon den Eindruck, dass mir das Games Fun machen kann, weil ich mag auch gerne solche Sandbox-Games, und ja, Zombies an sich sind auch sehr, sehr überstrapaziert. Es gibt so manche Sachen, du hast es ja immer so periodisch. Mal, wir haben über die Sachen im feudalen Japan gesprochen, waren alle Spiele daher, Zombies sind eh immer wieder mal, okay, jetzt gibt's 8 Millionen Zombie-Serien und Spiele gleichzeitig, also du kannst große Ermüdungserscheinungen haben. Hier aber dafür, dass wir so ein Spiel haben, was so eine schwierige Entwicklungshistorie hat, mit x-fach neu angefangen, ich glaube, ich habe Interviews auf der Gamescom 2000 14 schon dazu geführt oder so, damals noch mit den Teams, die damals dafür verantwortlich waren. Das am Ende aber ein für Nicht-Fans von solchen Spielen, würde ich sagen, schön solides Sandbox-Game kommt, wo du vor allem auch einen sehr kreativen Weg hast, dich mit Zombie-Gewalt auseinanderzusetzen. Also der Splatter-Gehalt ist enorm groß. Du hast sehr, sehr viele Waffen, wie du sie auseinandernehmen kannst. Ich glaube, ich habe einen Count von mehreren 10.000 plus Zombies am Ende gehabt. Schön im Menü. Und habe fast alles gemacht, was man in dem Spiel machen kann. So von wegen mit Hauptstory, die natürlich auch das Typische, bei solchen Games kannst du auch eine gewisse Art von Ironie und Überspitzung erwarten, weil sonst, glaube ich, würde das nicht funktionieren, wenn es sich zu ernst nimmt. Aber auch der Grusel und andere Faktor funktioniert da ganz gut für mich. Es sieht sehr gut aus. Ich habe es auf der Xbox gespielt und irgendwie bin ich da richtig reingeraten in den Flow. Ich habe es angemacht. Oh, jetzt gehen wir mal so ein Hotel und dann sind wir irgendwie auf so einem Santa Monica Pier-Äquivalent. Mhm. Wobei, ich glaube, es ist so tatsächlich das richtige L.A., wo man auch da unterwegs sein soll. Oder mal so auf dem Walk of Fame dann unterwegs, wo da Sachen gemacht werden können. Teilweise auch so Nebengeschichten, so mit ein bisschen Herz, würde ich das sagen, dabei. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern einfach doch im übertragenen Sinne, weil so von wegen, ein Rettungsschwimmer, der sich nicht getraut hat, eine Gruppe vor Zombies zu retten und damit Selbstzweifeln sich plagt. Das sind so Thematiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und so auch in den kleinen Wegen hat mich das ganz gut mitgenommen. Ich weiß nicht, wenn du nicht solche Spiele magst, da würdest du sagen, okay, da gibt es vielleicht einfach zu viel von dem Gleichen mal wieder zu tun. Ein bisschen auch so, wie die Level aufgebaut sind. Es ist nicht Open World, sondern es sind eher größere Areale, die ein bisschen verschlungener miteinander verbunden sind. Und ab und zu war so ein bisschen, okay, für den nächsten Auftrag, wo muss ich nochmal hin? Ah, warte mal, das ist eine abgesperrte Strecke. Ich kann nur durch dieses Haus durch. Ich habe mich schon ein bisschen sehr weit hin und her bewegen müssen, um den richtigen Platz und so weiter zu finden. Aber nicht Spiele haben es so geschafft wie Dead Island 2 dieses Jahr, dass ich einfach mal wirklich, dass die Zeit dahin geflossen ist und dass ich einfach Fun damit hatte. Und wenn man solche Games mag, würde ich sagen, dann sollte man Dead Island 2 auf jeden Fall zum Blickeswürdigen. Ähnlich wie Dying Light 2 im letzten Jahr mich auch ganz gut in Beschlag genommen hat, da aber nur hauptsächlich die Story, weil den Restkram wollte ich nicht machen.
Mhm. Also dieser Splatter, das ist einfach zu doll für mich. Ich weiß gar nicht, was das mit dir macht, Andreas. Hast du da irgendwelche Präferenzen, was so Zombie-Spiele angeht?
Ja, auch raus? Nee, ich bin da schon auch ganz schön übersättigt. Ich habe irgendwie seit Ewigkeiten auch Days Gone noch auf dem Schirm.
Das hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, das ist so dein Ding, gefühlt.
Wirklich schon, ja. Days Gone sogar, das ist berühmterweise eines der wenigen Spiele, die ich platiniert habe.
Okay, ich wusste gerade nicht, ob es ironisch ist, weil das habe ich auch noch auf dem Schirm. Das sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ich habe auch sehr viel diese Walking Dead-Spiele gespielt, also die Telltale-Dinger noch.
Ah, ja. Oh, das Neue müssen wir mal irgendwie spielen, das ganz schrecklich sein soll.
Dead and Sinners oder so?
Ja, irgendwie so. Da gibt's immer diese lustigen Clips dann im Internet. Das sieht ganz schrecklich aus.
Deswegen bin ich da immer noch so komplett übersättigt. Du hast gerade gesagt, mit 7 Walking Dead Spin-Off-Serien, wo man fragt, wie weit wollt ihr es noch spinnen eigentlich? Spinnt ihr ja eigentlich zu viel. Nee, deswegen, ja, ist das was man braucht wahrscheinlich Dead Island nicht gespielt haben, logischerweise. Nee. Ne?
Ich habe das erste auch nicht wirklich richtig gespielt. Ich habe es kurz mal ausprobiert und dann war es so, aber ich habe es aber auch After the Fact gespielt und dann so gedacht, irgendwie, da habe ich jetzt nicht so direkt Bock drauf. Ne? Ja. Da hatte ich aber auch zu der Zeit, wo ich es dann ausprobiert habe, bereits Days Gone und andere Sachen gespielt und da war auch schon, ich meine, du brauchst trotzdem immer noch, selbst wenn du solche Art von Spielen magst, du musst ein bisschen Aufladephase haben und sagen, okay, jetzt ist auch mal gut. Und jetzt habe ich wieder mal Bock, sowas in der Form zu spielen. Dann kannst dich immer nur Zombie schlachten ohne Ende.
Ja.
Eieiei, okay. Dead Island 2 haben wir, glaube ich, auch relativ viel damals besprochen, als das erschienen ist.
Bestimmt, hier im Game Talk. Bestimmt. Ich glaube, Simon hat es auch ausführlich gespielt. Und je nachdem, dadurch, dass es ist der DLC jetzt schon rausgekommen? Doch, ein DLC ist gerade rausgekommen. Dafür bin ich auch so ein bisschen kurz davor versucht, das auch nochmal zu installieren. Aber ich will nicht schon wieder dann Baldur's Gate 3 nach hinten schieben, sondern vielleicht endlich mal mich daran wagen.
Ja, ich wünschte, du hättest es nicht nach hinten geschoben, hätten wir hier ein bisschen drüber sprechen können.
Ich sag dir aber was, ne? Ich spiele nicht mehr nur Spiele durch, nur um darüber sprechen zu können. Ja, es muss mich darüber hinaus auch motivieren können.
Absolut. Bin ich komplett bei dir. Trotzdem scheiße für diese Sendung, weil wir jetzt nicht darüber... Ist natürlich ein kleiner Scherz, aber falls ihr euch fragt, warum wir in so einer Endjahressendung jetzt nicht Baldur's Gate nochmal zusätzlich besprechen, wie gesagt, das ist leider einfach nicht möglich bei uns gewesen zeitlich. Wir haben es nicht gespielt, zumindest in dieser Runde. Ich glaube, relativ viele in der Redaktion haben nicht sonderlich viel spielen können. Ich weiß, dass Steffen das komplett durchgespielt hat, der ist da aber auch ziemlich tief drin und ich gehe mal davon aus, dass das im nächsten Jahr immer mal wieder auch hier im Game Talk wieder auftauchen wird.
Stimmt.
Ich bring's sonst in 3 Jahren nochmal mit als mein Spiel des Jahres 26.
Du kommst dann und sagst, okay, wir reden über Baldur's Gate 2.
Ja, genau.
Jetzt. Ja, ansonsten, ich bin mir sicher, auch viele Leute bei Game 2 oder checkt dann gerne die Jahresliste von Game 2, die gerade rausgekommen ist. Da werdet ihr wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr erfahren. Plus, da gab's eine ganze Sendung nochmal drum.
Absolut. Dafür gab's ein anderes großes Spiel, das wir verhältnismäßig viel gespielt haben. Ich glaube, wir müssen nicht mehr allzu viele Worte drüber verlieren. Trotzdem der Vollständigkeit halber hier mal kurz erwähnt. Gregor, du hast es unter anderem auch in deinen Highlights mitgebracht. Und zwar ist das Zelda Tears of the Kingdom.
In jedem Jahr außer diesem hätt's wahrscheinlich alle gefühlt alle Awards abgeräumt. Und hier
Findest du, ja?
Denke ich schon, ja. Also so einfach. Ich meine, für viele war Breath of the Wild vielleicht sogar das beste Spiel aller Zeiten, so wie das in so hohem Ansehen gehalten wurde. Und das ist immer noch Breath of the Wild, jetzt nur noch ein bisschen anders. Es war sehr gut bei mir, dass ich Breath of the Wild zum Launch damals durchgespielt habe. Das heißt, ich hatte 6 Jahre Zeit, um zu vergessen, die vielen kleinen Details, die da sind, und nur noch grob so eine Ahnung zu haben. Wo war noch mal Kakariko? Was kann ich da noch mal machen? Aber ich hatte wieder sau viel Spaß mit dem Erkunden, alles nach und nach freischalten, die neuen Elemente, die dazugekommen sind. Und Elias, du musst tatsächlich mal die Story beenden, weil da würde ich gerne mit dir auch noch mal drüber sprechen wollen. Ich finde auch so rein vom Story-Arc und wie manche Thematiken so aufgeworfen und dann abgeschlossen werden, wie das ineinander greift, auch mit der Bildsprache, was für ein Brett von einem Finale das Spiel hat.
Jojojojo, ja, große Worte.
Du hast alles gemacht, außer dem Finale.
Außer das Finale, also das habe ich noch nicht gespielt, tatsächlich. Andreas, wie sieht es bei dir? Ich erinnere mich, dass das auf jeden Fall Eindruck bei dir hinterlassen hat, als wir damals darüber gesprochen haben. Ich weiß auch, dass du Breath of the Wild ziemlich viel gespielt hast.
Ja.
Tears of the Kingdom hat es aber noch nicht in deine Switch geschafft.
Nee, wie gesagt, du hast es digital gekauft. Und Gregor, wusste ich noch nicht, dass er das hat. Also ja, ist schon was. Nee, das ist auch so ein Pflichtkauf. Ist wirklich so ein Ding, wenn das in Zwischenzeit mal im Angebot gewesen wäre. Und das wäre bei Sony-Titeln First Party wahrscheinlich schon passiert in irgendeiner Form. Dann hätte ich mir das schon eher gesichert. Aber steht natürlich auf der Liste. Ist aber halt auch wieder ein Brecher. Ich sehe ja, wie du da irgendwie 100 Stunden in der Oberwelt, 100 Stunden in der Unterwelt und auf die Inseln da oben musst du auch noch. Das ist halt schon sehr viel und ich glaube, du hast es auch mal gesagt, bei sowas muss ich mal aufpassen, dass ich mich nicht verliere, sondern mich auch so ein bisschen auf die Story konzentriere, um nicht irgendwie dann mit 150 Stunden da zu sitzen und zu sagen, so jetzt mach ich mal die zweite Mission.
So, wenn du nicht, ja, du kannst keine klaren Gaming-Sessions damit haben. Ne? Du machst es dann, selbst wenn da 5 Stunden vergehen, ist das so dieses typische oder liegt was Süßes Spiel. Ich habe irgendwas vor, da geht's lang. Ja. Und auf einmal bist du auf einer Tangente und hast Gefühl, nichts geschafft.
Ja. Aber ne, das ist natürlich hier auf hohem Niveau. Also natürlich ist es ein Spiel, was ich mir unbedingt angucken möchte. Ganz klar.
Vielleicht im nächsten Jahr mit der neuen Switch, dann läuft es vielleicht auch flüssig.
Zum Teil. Also da es läuft flüssig genug für das, was es auf dieser veralteten Hardware machen möchte. Habe ich meinen Frieden mitgeschlossen.
Ist aber für mich auch nichts fürs Handheld, ne? Also bei dem ersten Zelda habe ich schon gemerkt, okay, unterwegs kann ich ein bisschen farmen und Sachen und mal einen Schrein machen. Aber für die Titankämpfe würde ich das dann schon auf dem großen Fernseher sehen.
Das habe ich aber lustigerweise auch so gemacht. Ja? Ich habe aber auch viel im Handheld gespielt, wenn ich mal im Untergrund oder so erkundet habe oder ein paar Schreine gemacht habe.
Die Schreine sind perfekt dafür geeignet, Tom.
Genau, das ist ja auch designed, das Spiel, so, dass du in der Busfahrt 2 Schreine machst und dann geht's halt weiter. Warum lachst du?
Es steht an der Haltestelle, der übernächste Schrein, da muss ich raus. Können Sie mir Bescheid sagen, Herr Busfahrer?
Fahren Sie noch mal eine Runde hier, ja? Ich bin noch nicht fertig.
Auch ein Spiel, das wir höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder zu hören bekommen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, obwohl Nintendo immer mal wieder erwähnt, wir haben ihnen hier nichts mehr beizutragen bei Tears of the Kingdom. Ich habe das Gefühl, dass da trotzdem irgendwie irgendwas Kleines kommt. I don't know.
Also ich hätte nichts nochmal gegen vielleicht noch die Superinsel, die noch ganz weit oben ist, zu der wir bisher noch gar nicht gekommen sind, irgendwie sowas.
Gab's doch bei Breath of the Wild auch, ne? Nochmal so ein DLC.
Ja, ja, genau. Der war ganz nett vor allem. Da hast du ja auch das Motorrad verdient. Und ich glaube, der Dungeon, der im Breath of the Wild DLC drin war, war sogar einer der komplexeren.
Ich meiner Meinung nach der Beste im ganzen Spiel tatsächlich. Aber so viel zu Zelda Tears of the Kingdom. Wir wollen nicht den Rahmen zu doll sprengen. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe euch gefragt, ob ihr vielleicht noch das ein oder andere Spiel nennen könnt,
das nächstes Jahr rauskommt, auf das ihr euch zukünftig freut. Andreas bleibt da sehr on brand und hat zum Beispiel Jurassic Park Survival gedacht.
Ja, nachdem ich mir ja den Game Talk angehört habe, wo fleißig die Game Awards Trailer besprochen wurden, was wurde natürlich mal wieder vergessen, nachdem ich dieses Jahr 400 Stunden in Dinos züchten und ausbrüten gesteckt habe. Hat mich das aber kalt erwischt, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das in der Mache ist, und bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es krank, was für eine Renaissance gerade dieses Jurassic.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also nicht nur durch die World-Spiele, aber ne, ich war ja auch bei so einer Exhibition in Köln, wo sie so, ja, also man hat so, hä, wo kommt das her? Weil die letzten beiden Filme waren halt wirklich Trash, jetzt mal ganz kurz gesagt. Aber du merkst, dass mit dieser Marke wieder was passiert, und hier ja auch nicht die Jurassic World-Marke, sondern wirklich die Jurassic Park-Marke, sie ist offensichtlich zurückgelassen worden. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte des Trailers. Mhm. Und dann werden aber eigentlich nacheinander recht ikonische Filmszenen auch abgearbeitet.
Oh, echt?
Ja.
Das habe ich gar nicht gecheckt.
Das ist so ein bisschen auch einerseits sehr cool, weil das bis auf Ilias jeder identifiziert hätte als wirklich die drei ikonischen.
Wirklich, das war so schon sehr, sehr offensichtlich.
Ja.
Meinst du, das ist im Spiel aber auch direkt so drin, oder so ist das nur so ein Trailer-Ding?
Ja, und genau das ist nämlich die Frage, die ich habe, weil das alleine ist ein bisschen zu reduziert für ein Spiel. A, weil diese Szenen, bis auf Ilias, wirklich jeder kennt. Also wo ist der Überraschungsmoment? Wie schaffen sie da, na, das sind die Dilophosaurier, die jetzt spuckt er ihr ins Gesicht, na meine Güte. So, das sind alles wirklich ikonische Filmszenen. Die einfach nur nachzuspielen, ist wirklich zu dünn. Nun haben sie ja aber immerhin gesagt, hey, sie wurde zurückgelassen. Offensichtlich spielt das so ein bisschen, nachdem ja schon alles offen ist und alle Strom ausgefallen ist. Aber sie müssen, glaube ich, echt noch ein bisschen mehr drum herum stricken, als sich nur am Film zu orientieren. Dann wiederum, wenn das aber gelingt, ey, wäre das, glaube ich, eine richtig einzigartige Spielerfahrung, weil so in so einem Survival-Ding gab es das noch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt die Parkspiele, wir haben natürlich auch schon sehr viele Lego-Iterationen rund um Jurassic Park und sehr viele auch Dino-Spiele, die es ja gibt, wo du ein Dino bist und so weiter. Aber in der Iteration gab es
das. Wurde denn gesagt, was Survival in dem Sinne bedeutet? Es ist so ein Survival-Game, ich muss Ressourcen sammeln und dann mich vor leise bewegen, damit die Raptoren mich nicht mich hören. Oder heißt Survival Quicktime-Events aus der Ego-Perspektive und dann, wow, was für ein Spektakel in VR.
Ja, ich meinte eher Survival-Horror, glaube ich, als Survival-Game. Aber der Trailer verrät noch nicht so mega viel darüber. Und lehnt sich ja eher an den Film. Aber grundsätzlich war das schon so, also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte das null auf dem Schirm.
Ich glaube, das war auch gar nicht bekannt, oder zumindest hatte ich noch nichts davon gehört. Wir haben ja auch gerade den Release gehabt von der Collection, falls ihr das nochmal gesehen habt, die Jurassic Park Collection mit den alten Mega Drive und Super Nintendo Spielen. Habe ich mir zugelegt nochmal, weil ich habe das auf dem Super Nintendo ganz gern gespielt. Da nochmal reinschauen. Ich hätte auch Bock drauf, aber ich muss das mal sehen, was für eine Art von Spiel es ist, weil du kannst auch bei einem Jurassic Park Spiel gut auf die Nase fallen.
Absolut, das könnte so ein 55 Metacritic Ding sein und nach einer Woche redet keiner mehr drüber, aber der Trailer ist, wenn man ehrlich ist, natürlich wirklich noch so nichtssagend, dass man, dass es viel zu früh ist, um da irgendwie eine Einschätzung zu geben. Aber es gefällt mir natürlich, dass mit der Marke jetzt mehr passiert. Manchmal ist das ja dann so, wenn man selber sich so einer Marke wieder zuwendet und dann merkst du so links und rechts passiert was und denkst so, okay, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder, was heißt das auch für weitere Filme und so weiter? Schon spannend.
Meine Güte, dann hole ich halt Jurassic Park noch.
Ja, also wirklich, also der erste Film ist nach wie vor richtig gut. Der ist gut gealtert.
Wirklich?
Auch die Special Effects.
Der erste ist fantastisch.
Kannst du dir wirklich noch geben. Ist nicht so, dass du upcringst und denkst, eieiei, hier wie ein alter Odysseus-Film, wo irgendwie die Speere wie Bleistifte geworfen werden. Der ist immer noch richtig gut.
Na gut. Und dann würde ich fast sagen World eher, oder? Mit dem zweiten und dritten bin ich so warm geworden.
Genau, ich würde auch sagen, der zweite Film ist definitiv Jurassic World in der Sechserliste. Ach, guck mal, wir verstehen das hier, ne?
Ja, dann moderiere du doch mit ihm. Gregor, du hast auch noch du hast eigentlich ziemlich viel Spiel mitgebracht, aber wir müssen uns auf eins beschränken. Du hast hier Dragon's Dogma 2, Final Fantasy Rebirth. Ich glaube, letzteres ist eher so der Titel, der ganz oben auf der Liste steht, oder?
Also da müsste schon viel mit dem Teufel zugehen, dass was anderes in der Vorfreude ist noch dann überwinden kann und alles. Weil ich bin einfach sehr gespannt nach Remake, wo die Reise hingeht. Und Trailer sahen bisher super aus. Wir haben, glaube ich, auf der bei den Game Awards auch nochmal ein bisschen was dazzu gesehen. Da gab es auch nochmal so jetzt so Gesang, der da nochmal dazu kommt. Oh, das ist so sekundär. Mal sehen, was sie daraus anstellen werden. Weil
kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Im Original hat Aerith aber nicht gesungen.
Ich meine nicht. Also
das war Final Fantasy 6, wo es eine Opernszene.
Genau. Bei 6 gab es die Opernszene, wobei es gab ja auch so ein paar Sachen, wo Aerith dann Verschiedenes gemacht hat, so auch abseits der eigentlichen Story. Mal sehen, was das letzten Endes bedeutet. Ich konnte ja vor etlichen Monaten schon mal so eine kleine Demo anspielen, die so ein bisschen kuratiertes Erlebnis gezeigt hat. Bin insbesondere darauf gespannt, was sie mit der Welt jetzt machen, weil jetzt bist du außerhalb mit Gas. Und wie weit, wie umfangreich ist es, wie weit geht das eigentliche Spiel, weil es ja jetzt der Mittelteil einer Trilogie, wie wir herausgefunden haben. Mhm. Also was bereiten sie sich vor? Wie weit wird die Story verändert? Das hat sich ja im ersten Remake schon angedeutet, dass es nicht nur ein Remake ist 1:1, sondern dass wir so ein paar Twists haben, die das eigentliche Storytelling verändern. Aber wenn du dieses Spiel dem Gregor vor 20 Jahren gezeigt hättest, ich hätte wahrscheinlich heute noch Flickflacks gemacht. Ne? Und wir kriegen es ja auch schon Ende Februar.
Absolut, soweit ist es nicht mehr weg. Andreas, ich weiß gar nicht, ob du dich mal dazu geäußert hast. Ich erinnere mich an einem privaten Gespräch, glaube ich, wo du den ersten Remake-Teil gespielt hast. Mhm. Aber ich erinnere mich auch, dass das jetzt auch nicht dich zu 100% abgeholt hat.
Ja, also Final Fantasy ist so eine Reihe, wo ich wirklich nur die Spiele spielen möchte, die wirklich die besten der Reihe sind. Und als Kind war das Final Fantasy 9 so die erste Berührung, was ich nach wie vor richtig liebe.
Echt, ja? Cool.
Ja, und was mir auch nochmal geben würde als Remake. Und den 7er Teil, das fand ich schon ganz cool. Du hast halt viel gemerkt, habt ihr natürlich alles schon gesagt, dass das sehr gestreckt war und sehr viel Padding und sehr viel hier nochmal die Tür auf, da nochmal drücken und sehr schlauchig und sehr, ne, das hätte 10 Stunden weniger durchaus haben können. Aber an sich, ey, ich mag halt so dieses Rundenbasierte mit dieser Dynamik verbunden, dass es eben nicht so starr rundenbasiert war. Fand ich schon richtig cool. Die Story ist natürlich hin und wieder, bist du dann mal in so einem Massagepalast und denkst, okay, ist das so ein cringy Rudiment aus den späten 90ern? Würde man das heute noch so designen? Andererseits für Serienfans und Nostalgiker ist es dann vielleicht wieder cool. Aber an sich, wie Fabian Käufer sagen würde, ein sehr kompetentes Spiel.
Das wäre auf dem Klappentext hinten drauf, ne?
Wo ich mir denke, ist das vielleicht übersetzt kompetent? Sagt man das so im Deutschen? Aber es hat schon Spaß gemacht. Also ich habe das schon auch sehr gerne. Die Kämpfe machen halt mega Bock. Also auch beim 100. Kampf gegen, okay, wenn dann mal so 3 Ratten kommen, dann denkst du, ja gut, jetzt haut er einfach ab. Aber so diese Fights, gerade die 20 finalen Bosskämpfe, die man am Ende hier hat, die waren schon alle auch echt fordernd und angenehm. Ja, blicke ich natürlich schon drauf, habe ich auch Bock drauf, klar.
Wird im Februar erscheinen, Ende Februar, für die PlayStation 5, glaube ich, erst einmal.
Exklusiv für die PS5 erstmal. Aber
ja. Nur so 3 Monate, ne? Habe ich gelesen.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß, beim ersten Remake war es über ein Jahr.
Ja. Du hast, ich glaube, mittlerweile die. Gibt es das auch auf Steam? Auf dem Epic Store ist es ja rausgekommen. Mhm. Und ich glaube, Xbox gibt es noch nicht oder so, aber da gab es ja im letzten Jahr die Ankündigung, dass zumindest mehr Square-Spiele auf Xbox kommen sollen und hoffentlich werden da auch mal, technisch ist es ja eh egal, ob es auf Xbox oder PlayStation ist, mehr daran, wer hat sich irgendwelche Lizenzen exklusiv gesichert.
Ja. Auf Steam sehe ich es hier auf jeden Fall. Ist ja auch gerade 50% reduziert.
Also 5? Ach, Remake meinst du?
Ja,
okay, ich dachte schon Rebirth.
Nein. 39,99 Rebirth sehe ich hier tatsächlich noch nicht.
Ja, 39,99, also, kann noch weiter reduziert sein. Das Spiel ist ja auch schon 4 Jahre alt jetzt.
Ja, Remake. Ist aber auch mit Integrate, also mit dem DLC.
Okay, und gut.
Okay. Von daher
ist auch ganz gut.
Ist gar nicht. Und wenn man richtig Bock auf Nostalgie hat, das Urspiel gibt's für 5 Euro. Falls ihr noch Platz auf eurem Steam Deck habt. Ihr Lieben, die Sendung ist tatsächlich schon vorbei. Ich hätte noch so viele Sachen hier besprechen können mit euch. Ich habe Hades 2 zum Beispiel als mein Spiel auserkoren, das nächstes Jahr erscheint. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich wollte über God of War Valhalla sprechen. Das ist dieser DLC, der für God of War Ragnarök gekommen ist.
Würde gerne heiß gemacht auf Another Code. Gab's ja die Demo gerade.
Genau, du hast Tekken 8 gespielt. Mhm. Das werden wir aber alles im neuen Jahr besprechen. Erst einmal aber ohne Andreas. What the fuck, Andreas? Was ist denn da jetzt los?
Ja, also für den Game Talk komme ich natürlich nach wie vor rein. Das ist ja klar.
Du hast auch einen günstigen Kurs, ne?
Einen günstigen Kurs, auf jeden Fall. ja, also ich meine, nach 8 Jahren ist es, glaube ich, jetzt nicht verwunderlich, dass man da mal ein bisschen wirklich nochmal selber nachschauen will, ob das Gras nicht doch ein bisschen grüner ist woanders. Aber gerade hier muss ich sagen, in den letzten Monaten im Game Talk hat es immer sehr viel Spaß gemacht mit euch, mich hier nochmal auszutauschen in dem Forum. Von daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladungen und ich hoffe, die reißen nicht ab in Zukunft.
Das verbuche ich als eine große Errungenschaft von mir, dass ich dich hier mit in die Sendung reingeholt habe und die Leute das so gut aufgenommen haben. Und man kann sich den Leuten nur anschließen. Du hast eine sehr schöne Farbe mit eingebracht. Ich mochte sehr gerne, wie du über die Spiele gesprochen hast, die du vorgestellt hast. Waren vor allem auch Titel, wie auch heute nochmal bewiesen, die hier im Game Talk nicht allzu häufig Platz finden. Von daher war das eine große Bereicherung und das sage nicht nur ich und das meint wahrscheinlich nicht nur Gregor, sondern auch ihr. Die Leute da draußen.
Und das bedeutet mir viel mehr als die Meinung von denen beiden, ist, was ihr darüber denkt.
Also schreibt unten nochmal in die Kommentare eure Verabschiedung zu Andreas und ein bisschen emotionaler Druck, dass er dann auch zukünftig hier immer mal wieder auftaucht.
Ballert die Herzen in den Chat, ja. Das wird ja auch nochmal im Stream gezeigt.
Ach, stimmt. Ne?
Ballert die Herzen mal da rein, die Fs.
Sehr schön.
Ihr Lieben, das war's tatsächlich vom Game Talk in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, fürs Kommentieren, fürs Unterstützen, für die Kritik, für das Feedback. Das macht mir Jahr um Jahr Spaß zu sehen, wie sich diese Sendung hier entwickelt, wie Leute hier reinkommen und Spiele mitbringen, von denen man absolut keine Ahnung hatte und dann, wie Gregor sagen würde, auf der Liste stehen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was oder welches Spiel gefehlt hat, das wir hier unter anderem besprochen haben. Was steht ganz oben auf eurer Game of the Year Liste? Was habt ihr für Wünsche bezüglich den Game Talk im neuen Jahr? Das würde uns auch noch interessieren. Das war's aber jetzt auch erst einmal. Jetzt geht's erstmal in den Urlaub. Wir spielen Weihnachtsspiele.
Dead Space weiter.
Was steht auf deiner Weihnachts-Bucketlist?
Cocoon und Wrestle Quest.
Oh.
Okay. Gregor, wie sieht's bei dir aus?
Ohne Ende Kram, aber Jusson will ich auf jeden Fall erstmal beenden.
Ich werde mich jetzt an Baldur's Gate mal ranmachen.
Ja?
Ja, ich werde es mal probieren. Ich werde wahrscheinlich nicht super viel spielen können, aber zumindest.
Auf welcher Plattform?
PS5.
PS5. Ich habe es jetzt auf der Xbox installiert. Worst Port ever. Nein, nicht unbedingt, aber mir ist aufgefallen, die Dead Zone des Kamerasticks ist viel zu groß und die kann man nicht korrigieren. Also ich muss gefühlt den Stick schon einen halben Kilometer weit bewegen, bevor sich die Kamera dreht. Und das hat mir ein bisschen, ist mir ein bisschen gegen den Strich gegangen. First World Problems.
Ist das so eine Preview-Version oder?
Es war die ganz normale. Ich habe meinen Spielstand von der PC-Version übertragen. Anscheinend ist das vielleicht. Also ich habe nur einen Comment hier online gefunden, weil es bei der PC-Version wohl auch jemanden dann aufgestoßen ist und da kann man Patches installieren. Bei der Xbox ist es noch nicht. Vielleicht ist es nur auch ein Ich-Problem, aber das ist mir als erstes aufgefallen. Warum muss ich mit dem Stick so lange drehen?
Na gut. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank,
Elias.
Dankeschön.
Ihr Lieben da draußen und bis im neuen Jahr. Tschüss.